hören Winstons Masterplan von Hajo Werner. Gelesen von Silvia Heidt, Ingrid Metz-Neun, Ilona Wiedem, Helmut Winkelmann, Michael Deckner, Uwe Koschel, Wolf von Lindenau, Heiko Graul, Helge Nünke, Axel Erhardt und Hajo Werner. Produktion Metz-Neun Synchron, Offenbach. Musik Thomas Schäffer.
Ich für meinen Teil habe von der Idee der Aktienwertsicherung als produktive Wohlstandskomponente bisher noch nichts gehört. Das wirklich Bestechende scheint mir zu sein, dass ich in diesem Konzept keinen Verlierer erkennen kann. Alle konstruktiv Beteiligten können nur gewinnen. Das ist großartig. Ich bin jetzt schon gespannt, ob das nach unserer Diskussion noch die gleiche Anmutung hat. Ich möchte vor allem die möglichen weltwirtschaftlichen Auswirkungen einmal in diesem Kreis überdenken. Wenn eines der größten Länder der Weltwirtschaft den Entschluss fasst, den Einstiegskurs für einen bestimmten Kreis an Aktien zu sichern, dann wird sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit global auswirken. Die Bürger werden mit zusätzlich vorhandenen finanziellen Mitteln sicher auch Güter aus dem Ausland kaufen. Das kann sich auf das Handelsergebnis des Landes defizitär auswirken. Der Handelsüberschuss eines Staates zeigt ja deutlich an, dass Produktivität ins Land geholt wird, während ein Handelsdefizit von einer Verlagerung der Produktivität ins Ausland zeugt. Ich halte es deshalb für schwierig, dass dieser Konjunkturimpuls von einer Nation alleine getragen wird, auch wenn es eine der größten ist. Gerade das soll sich durch die Umsetzung einer solchen Idee schließlich nicht ändern.
Das gehört sicher zu den zentralen Fragestellungen. Ich möchte das auch noch mit ein paar hellen Köpfen meiner volkswirtschaftlichen Abteilung besprechen. Ich halte deinen Einwand, Rupert, aber nach einer ersten Einschätzung für ein mittelfristiges Problem. Wenn die anderen Staaten, vor allem die großen Wirtschaftsnationen, nicht in ähnlicher Weise vorgehen, dann wird sich die Wertentwicklung der Unternehmen bei uns schnell von der weltwirtschaftlichen Entwicklung abkoppeln. Das hätte natürlich zur Folge, dass die ausländischen Konzerne zu attraktiven Kaufzielen werden. Damit würden diese Unternehmen indirekt Stück für Stück in die Hände unserer Aktionäre wandern. Wenn wir die Güter dieser Unternehmen dann in unser Land einführen und dort verkaufen, wird der Gewinn aus der Wertschöpfung über die Unternehmensbeteiligung im Ausland wieder in die Hände unserer Aktionäre fließen. Damit wäre der Kreislauf zumindest zum Teil erhalten. Eine Gefahr für den Staatshaushalt kann ich auf den ersten Blick kaum erkennen. Gleiches geschieht ja auch, wenn Unternehmen mit Anteilseignern aus der öffentlichen Verwaltung ausländische Unternehmen kaufen. Staatliche Gelder werden dann in gleicher Weise zum Einsatz gebracht. Dem wird heute in der öffentlichen Wahrnehmung aber nur wenig Beachtung geschenkt. Nun muss allerdings angemerkt werden, dass der Stil, in dem der Markt der Unternehmensanteile hier abgesichert werden soll, in der Tat einmalig ist. Begrüßenswert ist dabei auch für die Umsetzung, dass eine Aktienwertsicherung kein negativ regulierender Eingriff ist. Es handelt sich um eine unterstützende Maßnahme. Ich wäre aber strikt dagegen, die unbedarften Bürger damit in Investments zu locken. Auch wenn ein kleiner Anleger sein Geld nicht mehr verlieren kann, sollte er wissen, wie die Börsen funktionieren. Wie gehen wir damit um, dass die Grundkenntnisse des Börsenhandels bis heute nur wenigen Bürgern bekannt sind? Daher rührt schließlich auch ein Teil der fallenden Kurse in den letzten Jahren an den Finanzmärkten.
Wenn es um unbedarfte Menschen ging, die nicht über das notwendige Detailwissen verfügten, war Kofi immer zum Einsatz bereit.
Nun, die Menschen diesbezüglich weiterzubilden, sollte in den Industrienationen generell kein Problem sein. Schließlich lassen wir auch niemanden ohne Führerschein Auto fahren, selbst wenn es sich um einen Automechaniker handelt. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil, denn wenn die Menschen das eigene Handeln besser einschätzen können, wird es auch sicherer, selbst wenn es sich dabei um ungesicherte Aktien handelt. Ich würde deshalb eine Art Börsenführerschein zur Voraussetzung machen, wenn diese Idee in der Praxis realisiert werden soll. Ich begrüße es natürlich in jeder Hinsicht, wenn der Wohlstand ansteigt, und zwar möglichst weltweit. Je schneller sich das wirtschaftliche Niveau der Schwellenländer und in der dritten Welt verbessert, umso positiver und stabiler wird sich auch der Frieden in der Welt entwickeln. Wenn Ungleichgewichte ausgeräumt werden, steigt einfach der Faktor Sicherheit in jeder Hinsicht. Unter dieses Ziel muss sich für mich alles unterordnen. Wenn sich das mit diesen Instrumenten irgendwann erreichen ließe, und es scheint so, als kämen wir dem Ziel damit zumindest näher, würde ich das Vorhaben umfassend unterstützen.
Eine interessante und vor allem überraschende Idee, das gebe ich gerne zu. Aber führt das Geldmengenwachstum nicht auch zu mehr Inflation und damit zu einer Instabilität der Währung? Die Ergebnisse einer solchen Politik sind doch in der Vergangenheit nicht in eine bessere gesellschaftliche Entwicklung gemündet.
Wir müssen auch künftig alle unsere Anstrengungen darauf richten, dass es uns so gut wie irgend möglich gelingt, neben dem Geldmengenwachstum auch die Entwicklung der Wirtschaft im Auge zu behalten. Eine Inflation, die sich im zweistelligen Prozentbereich bewegt, kann auch die wirtschaftlichen Kräfte nur auszehren. Gegen solch einen dynamischen Werteverfall möchte niemand ankämpfen und schon gar nicht investieren. Wir dürfen das auf keinen Fall vergessen und zulassen. Dennoch bin ich auch weiterhin ein Gegner der geldverknappenden Politik, wie sie in einigen anderen Staaten aufrechterhalten wird. Mit gesicherten Aktienwerten geben wir ja auch die bisherigen Instrumente der Inflationsbekämpfung nicht auf. Wir werden jederzeit mit geldpolitischen Maßnahmen in das Geschehen eingreifen können. Nur eine Wirtschaft mit der Chance zu wachsen wird Wohlstand und Frieden auch dauerhaft unterstützen.
Das würde ich nicht ohne Einschränkung unterschreiben. In monopolähnlichen Strukturen kann es auch bei einer guten wirtschaftlichen Entwicklung schwierig sein, den Frieden dauerhaft zu gewährleisten. Ich würde deshalb von vornherein darauf fokussieren, dass monopolähnliche Strukturen von absichernden Maßnahmen grundsätzlich ausgeschlossen werden. Jede Art von Konzentration führt nach meiner Erfahrung früher oder später zu Unsicherheit und Unfrieden. Das ist mit mir niemals zu realisieren.
Nicht nur das. Monopole oder ähnliche Strukturen führen auch zu unfairen Preisen. Das ist natürlich nicht im Sinne des Verbrauchers und es bestehen ja bereits Mechanismen, die dem entgegenwirken sollen. Wenn auch nicht immer mit durchgreifendem Erfolg. Ich würde jedoch nicht davon ausgehen, dass es zwangsläufig zu einer Inflation kommt. Die Gleichgewichte und bisherigen Steuerungsinstrumente werden ja erhalten bleiben. Ich möchte noch eine weitere interessante Idee von Winston aufgreifen, die er mir kürzlich erzählte. Mit den inflationsbedingten Geldmengenmaßnahmen der Zentralbank sollten auch die Steuern steigen, wobei die zusätzlich eingenommenen Steuermittel zur Rückzahlung der Staatsschulden verwendet werden. Das kann ebenfalls kurzfristig den Konsum einschränken. Dies verringert zwar im Zweifel nicht die Geldmenge, aber es dämpft die unmittelbaren Konsummöglichkeiten. So werden parallele Maßnahmen zur Zukunftssicherung betrieben. Wenn in der Bevölkerung durch einen Börsenführerschein das wirtschaftliche Verständnis wächst, wird der selbstbestimmte Verbrauch sicher auch noch stärker praktiziert werden. Im Ergebnis bedeutet das, dass auf übermäßige Preissteigerungen mit Konsumverzicht reagiert wird. So lautet die optimale Antwort des mündigen Verbrauchers. Schließlich haben wir kein knappes Warenangebot im Markt und mit mehr Wettbewerb wird es auch sicher nur schwer dazu kommen können. Im Übrigen ist der Börsenführerschein eine gute Idee, wie ich finde. Durch die Einführung der produktiven Wohlstandskomponente würde ich sogar bereits kurzfristig einen wichtigen Konjunkturimpuls erwarten, der mittelfristig einige bestehende Probleme lösen kann. Es ist doch ehrlich gesagt lächerlich, dass die Finanzmärkte in einer Wellenform mit unterschiedlichen Höhen und Tiefen verlaufen und wir so tun, als würde das einem Naturgesetz ähneln wie die Schwerkraft. Die Erde dreht sich um die Sonne, die Finanzwelt nur um sich selbst.
Die möglicherweise grundlegenden Bedingungen für eine solche Absicherung sollten wir aus der jeweiligen Position vielleicht später besprechen.
Winston, passt deine sozialromantische Idee der staatlichen Aktienabsicherung wirklich in unsere Zeit? Wir streben doch alle nach mehr Unabhängigkeit und wollen möglichst große Freiheiten. Eine staatliche Sicherungsform stünde dem doch total entgegen.
Winston sah zu Bill hinüber, der neben Kofi saß und ihn nun als Sozialromantiker verhöhnte. Das waren genau die Äußerungen, die er überhaupt nicht schätzte.
Mich als Sozialromantiker zu bezeichnen, ist schon äußerst ungewöhnlich. Aber die Idee ist es ja ebenfalls. Sie ist dennoch keineswegs sozialromantisch. Ich werde meine Einstellung zur Freiheit und Verantwortlichkeit des Einzelnen sicher nicht ändern. Ich halte aber Aktienwerte für ein geldadäquates Gut und wende daher ähnliche Gesetzmäßigkeiten darauf an. Im Augenblick ist das im Finanzmarkt nicht der Fall. Und die Ergebnisse sind dementsprechend fragil. Die eingesetzten Instrumente zur Sicherung des Geldes sind vor allem darauf ausgerichtet, vor Massenhysterie zu schützen und Stabilität zu gewährleisten. Wenn es uns gelingt, die Aktienmärkte zu beruhigen und mehr Kontinuität anstelle der Zittrigkeit zu ermöglichen, wird sich das positiv auf alle anderen Entwicklungen auswirken. Geldvernichtende Marktkontraktionen helfen doch nun wirklich nur ganz wenigen Investoren, Geld zu verdienen. Nur diese Investoren beobachten die Märkte so professionell und langfristig, dass sie von den großen Marktentwicklungen wirklich profitieren können. Aus meiner Sicht handelt es sich bei der produktiven Wohlstandskomponente tatsächlich um ein global einsetzbares Instrument ausgleichender volkswirtschaftlicher Politik. Finanzielle Interventionen des Staates werden damit weiter zurückgeführt werden können. Früher wurden Währungen aufgekauft und verkauft, um im internationalen Vergleich bei der Wertentwicklung zu intervenieren. Das wird alles zunehmend schwieriger. Aktien von einem Kleinanleger auf dessen Wunsch zu übernehmen, steht in der Handhabung anderen Instrumenten in nichts nach. Es wirkt aber wesentlich stabilisierender auf die Wirtschaft. Die Aktien können dann in unterschiedliche Richtungen vom Staat veräußert werden und vielleicht sogar einen Gewinn abwerfen. Die Organisation dieser Aktienbestände bedarf keiner übermäßigen Struktur, da sich ja ohnehin alles auf den entsprechenden Aktiendepotkonten abspielt und damit eine Konsolidierung stattfindet. Die Liste kann also nicht länger sein als der Index der abgesicherten Aktien. Außerdem würde eine lange Liste vor allem für den umfassenden Erfolg der produktiven Wohlstandskomponente sprechen. Die Tätigkeit des Handelns mit diesen Aktien lässt sich aus meiner Sicht sogar von einem Staatssekretär im Finanzministerium ausüben. Dieser Staatssekretär kann zum Beispiel genau die Aktien bevorzugt in den Markt verkaufen, wenn erkennbar ist, dass gerade viele Kleinanleger Kaufinteresse zeigen oder der Kurs einer vorhandenen Aktie zur Übertreibung neigt. Dann könnte die Zentralbank vielleicht auch auf Warnungen vor übertriebenen Kursentwicklungen verzichten. Es wird nicht sozialistisch reguliert, sondern der Staat tritt, wenn nötig, als einseitiger Teilnehmer am Markt auf, der in letzter Konsequenz die Interessen seines Volkes schützt. Der Staat wird aber niemals aktiv investieren, sondern immer nur die ihm überlassenen Aktien einsetzen.
Mit welchem Recht sollten die privaten Anleger die Wertentwicklung staatlich absichern können? Ich frage mich, ob es legitim ist, das Investitionsrisiko aus den Händen der Kleinanleger zu nehmen. Das wird unter dem Strich doch nur zu steigenden Aktienkursen führen, während die Dividenden sich nicht entsprechend kurzfristig erhöhen können. Das Verhältnis zwischen Kurs und Gewinn und damit die Rendite der Aktien wird sich dadurch verschlechtern. Im Ergebnis fällt also die Dividendenrendite meiner Investitionen an den Börsen.
Winston überraschten die Emotionen, die mit der Idee geweckt werden konnten.
Ich erwarte ebenfalls, dass sich die Aktienwerte kontinuierlicher entwickeln werden. Wir können aber nicht von reinen Aufwärtskursen ausgehen. Die bekannten täglichen Zickzackbewegungen werden sicher bleiben. Die Ausschläge werden aber gewiss nicht mehr so stark nach unten gehen wie bisher. Das bedeutet natürlich, dass die superreichen strategischen Anleger, die auf Tiefstniveau einkaufen, eine außergewöhnlich hohe Dividendenrendite erzielen und später auf einem Höchstniveau der Kurse wieder verkaufen, nicht davon ausgehen können, dass sie diese Aktien unbedingt wieder zu dem niedrigen Preis einkaufen können. Hierin liegt durchaus eine Herausforderung zum Ausgleich in unserer internationalen Volkswirtschaft. Die wohlhabenden Investoren, Fonds, Pensionskassen steigen zum Niedrigstkurs ein, verdienen gut an der Rendite und später noch einmal richtig an den realisierten Kursgewinnen, wenn eine breite Mehrheit einkauft. Ich denke jetzt einfach mal an den Sonderfall der unglaublichen UMTS-Lizenzversteigerung in Europa. Da wurde dem Telekommunikationsmarkt kurzfristig eine gigantische Liquidität entzogen. Die Investoren haben natürlich nachgerechnet, sind zum Ergebnis gekommen, dass es ein paar Jahre dauern wird, bis dieses Geld wieder verdient sein wird und haben die Renditeerwartung entsprechend reduziert. Damit kann ein solcher Zyklus natürlich noch verstärkt werden. Durch die dann einsetzenden Verkäufe der ersten großen Spekulanten geraten die Kurse schnell unter Druck. Die wohlhabenden Investoren warten gelassen das Schauspiel ab. Die kleinen Anleger werden aufgrund der fallenden Kurse irgendwann unsicher oder geraten unter Druck und verkaufen mit Verlust ihre Aktien. Es vergeht vielleicht ein Jahr. Dann kaufen die wohlhabenden Aktionäre wieder zu niedrigen Kursen ein und dann entwickeln sich Rendite und Kurs wieder entsprechend. Der ganze Ablauf beginnt von vorne. Man kann vielleicht amüsiert zusehen, wenn man auf der sicheren Seite steht. Das Fatale an der Situation ist aber, dass die Kleinanleger das verlorene Geld wieder einsparen müssen. Damit geht eine enorme Kaufkraft verloren und damit verringert sich der Konsum. Der Markt schrumpft, Arbeitsplätze gehen verloren und die Abwärtsspirale läuft. Dieser Trend kehrt sich, wie gesagt, irgendwann wieder um, wenn es einen positiven Impuls gibt. Die Investoren treten auf, investieren in die Unternehmen und genau damit wird dann die positive Spirale in Gang gesetzt. Der Schlüssel für eine bessere Entwicklung sind also die Finanzmärkte, die stabilisiert werden müssen. Was könnte da effizienter sein, als die Aktien der Kleinanleger, also im Ergebnis der Konsumenten, zu sichern? Banken hätten einen sicheren Beleihungswert und der Verbraucher kann auf seine Zukunft und die Zukunft der Wirtschaft sparen. Die Dividendenrendite zahlt einen Teil der Zinsen oder es bleibt etwas davon übrig. Damit konsumiert er weiter, kauft neue Wertpapiere, investiert. Was auch immer er in seinem Leben unternehmen möchte, er hat wachsende Möglichkeiten. Damit entwickeln sich alle anderen gesunden Wertpapiere ebenfalls positiv. Zusätzlich besitzt der Konsument auch eine wachsende Finanzkraft zum Einkauf von neuen Informationsgütern. Das muss doch auch die Großinvestoren überzeugen.
Warren war hiervon jedoch noch nicht überzeugt, da er vor allem die in Relation zum Kaufkurs der Aktien stehenden Gewinnausschüttungen in einem zu schlechten Verhältnis sah.
Also können die Kleinanleger in deinem Modell die steigenden Aktienkurse regelmäßig für sich absichern, während ich als Großinvestor das volle Risiko tragen soll. Das ist doch eine nicht hinnehmbare Ungleichbehandlung.
Das können die Kleinanleger nur dann, wenn sie den Zwischengewinn, den sie mit der Aktie machen, auch durch den Verkauf der Aktie realisieren und entsprechend versteuern. Danach müssten die Aktien neu erworben werden, wenn sie auch weiterhin im Depot bleiben sollen. Mit der Steuerzahlung auf den Gewinn ist dem Staat durchaus gedient. Im eingetretenen Sicherungsfall erhält er ausschließlich sein Investment in die Aktie zurück. Die möglicherweise eingetretene Reduzierung der inzwischen eingetretenen Kaufkraft bliebe trotzdem als Verlust. Das verhält sich ganz genauso wie die Absicherung der Geldmittel auf Bankkonten. Zusätzlich erhält der Kleinanleger als Aktionär aber die Dividendenausschüttungen, die relativen inflationsbedingten Wertreduzierungen der Sicherung bei der produktiven Wohlstandskomponente lassen sich nur durch eine allgemeine Erhöhung des Sicherungsbetrages ausgleichen. Insofern bleibt ein vertretbares Restrisiko bei den Kleinaktionären, auch wenn es im Vergleich zur aktuellen Situation sehr stark begrenzt ist. Auf jeden Fall wird gewährleistet bleiben, dass sich der durchschnittliche Anleger auch weiterhin an dem persönlichen finanziellen Vorteil orientiert und nicht ohne eine Idee zur Investition handelt.
Das ist interessant, Winston. Wie kann aber verhindert werden, dass die Börsen zu Spielcasinos mit staatlich gesichertem Einsatz werden? So ein Vorgehen wäre vor keinem Steuerzahler zu rechtfertigen, einmal davon abgesehen, dass ich mit großen Spekulationszuschlägen rechnen würde.
Die zeitlichen Fristen der Rückerstattung werden dafür sorgen, dass das nicht passieren kann. Der Kleinanleger kann die Aktie mit seiner nächsten Steuererklärung dem Finanzamt übereignen und erhält mit der Steuererstattung seine Investition zurück, ganz im Sinne der Vorschläge Milton Friedmans. Das dauert nach dem Investment mindestens ein halbes Jahr. Es kann sogar 2 Jahre dauern, wenn das Investment gleich zu Jahresbeginn unternommen wurde und die Steuererklärung spät eingereicht wird. Zumindest in diesem Punkt liegen die Steuersysteme international beieinander. Die Aktie wandert damit in das Depot des Finanzministeriums und wird dort weiterverwaltet. Auf dem Finanzmarkt wird diese Aktie damit für längere Zeit nicht erscheinen. Das wird sich beruhigend auswirken und den Sicherungsfall noch unwahrscheinlicher machen. Die ein oder andere Aktie wird zum Zeitpunkt der Übernahme vielleicht bereits wieder einen höheren Wert als den Einstiegswert haben, zu dem der Kleinaktionär sie erworben hat. Möglicherweise gelangen damit vor allem Aktien von krisengeschüttelten Unternehmen in die Hände des Finanzministeriums. Hier kann eine staatliche Intervention dann aber ebenfalls zu ausgleichenden Ergebnissen führen, da das Anlegerinteresse damit öffentlich gebündelt würde. Andererseits kann erwogen werden, eine direkte Einflussnahme des Staates gänzlich zu untersagen. Das sollte ebenfalls in der Breite diskutiert und beschlossen werden. Für meine Betrachtung ist das lediglich ein Detail.
Gehört die Wertentwicklung von Wertpapieren nicht zum Lebensglück oder Lebensrisiko? Der Kleinanleger hat die gleichen Chancen wie die Großinvestoren. Also sollte er auch das gleiche Risiko tragen.
Diese Form von Risiko sollte es für die Kleinanleger meiner Meinung nach nicht geben. Ganz im Gegenteil. Die Kleinanleger tragen offensichtlich ein größeres Risiko als die Großinvestoren. Dieses Risiko schadet im Krisenfalle der Volkswirtschaft und kann in letzter Konsequenz für niemanden von Interesse sein. Der Kleinanleger hat nicht die gleichen Möglichkeiten wie ein großer Anleger. Der Kleinaktionär investiert sein hart erarbeitetes Vermögen. Das sollte auch im staatlichen Interesse geschützt werden, um eine gleichmäßige Entwicklung des Wohlstands, eine Verhinderung der Armut und damit die Stabilität in der Gesellschaft sicherzustellen. Eine Wertstabilität wird eine fortschrittliche Lebenseinstellung zum Ergebnis haben und damit zusätzliche positive Energien freisetzen. Außerdem können neue Ideen umgesetzt werden, weil die finanziellen Mittel am Markt die Innovationskraft unterstützen. Das muss der Gesellschaft, also auch dem Steuerzahler, das mögliche Wagnis, ein paar Aktien übernehmen zu müssen, doch wert sein. Wie gesagt, das eigentliche Risiko ist doch auch lange nicht so hoch, wie man es in den schwärzesten Farben skizzieren könnte. Es betrifft lediglich die gehandelten Aktien der Kleinanleger, die keine Geduld mehr haben. Dann sprechen wir nur über den Differenzbetrag zwischen aktuellem Wert und Ankaufswert. Wer jedoch Aktien als Anlagegut für die Alterssicherung betrachtet, geht sehr geduldig und langfristig vor. Ich verstehe natürlich auch deine Befürchtungen, Warren. Je mehr Aktien in solchen Kleinanlegerdepots landen, umso weniger stehen für weitere deiner Investments zur Verfügung. Aber überzeugen dich die zu erwartenden Marktentwicklungen nicht auch von dem Modell? Es werden alle gewinnen, wenn die Entwicklung positiv und stabil verläuft. Das wird dem Leben jedes Einzelnen eine zuversichtliche Perspektive verschaffen. Wir wissen doch, dass unter solchen Bedingungen das Konsumieren noch mehr Vergnügen bereitet. Ich bin da jedenfalls optimistisch.
Es werden keineswegs alle gewinnen. Die Kleinanleger werden mit Sicherheit einiges Kapital aus den Fonds und Pensionskassen abziehen, und das wird deren Managern gar nicht gefallen. Der Aktienmarkt ist doch seit einiger Zeit stark dominiert von den Fonds und Pensionskassen. Vom Management dieser Kapitalverwalter wird inzwischen bestimmt, welchen Preis die Aktien haben. Diese Manager werden erheblichen Einfluss einbüßen, wenn sie nicht sogar vollständig überflüssig werden, weil die Kleinanleger lieber direkt Aktien einkaufen, als dieses über solche Fonds und Ähnliches organisieren zu lassen. Wie willst du damit umgehen?
Winston war Warrens Blick unangenehm geworden und ihm fiel auf, dass offensichtlich alle Menschen, die sich viel mit Zahlen beschäftigten, auch Brillen trugen. Er versuchte, sich wieder auf die Diskussion zu konzentrieren und sich von Warrens Blick nicht weiter aus dem Konzept bringen zu lassen.
Aus meiner Sicht sollten ausschließlich Aktien von Unternehmen abgesichert werden, die mindestens 5 Jahre in Folge ein positives Unternehmensergebnis und eine Dividendenausschüttung an die Aktionäre aufweisen. Das Absicherungsergebnis wäre breit gestreut, was auch Vorteile für die neuen, innovativen Unternehmen hätte. Die Anteile an Fonds oder Pensionskassen würde ich grundsätzlich ausschließen, da ich die Bündelung der Marktfinanzen grundsätzlich nicht unterstützen würde. Das Ziel muss eine möglichst breite Verteilung der Investments sein. Damit werden sie auch sicherer. Auch Optionspapiere und andere nicht dividendenberechtigte Wertpapiere würde ich von der Teilnahme an dem System ausschließen. Die sind vor allem für Börsenprofis geeignet und nicht für private Anleger mit einem Börsenführerschein. Gleiches gilt für Warengeschäfte und Sachwerte, wie Edelmetalle oder Immobilien. Diese dürfen nicht abgesichert werden, weil sie keine Dividenden auszahlen oder zu unbeweglich sind. Ohne Dividendenzahlung sollte nach meinem Dafürhalten generell keine Absicherung vorgenommen werden. Wenn ein Unternehmen die Gewinne nicht auszahlt, dann ermöglicht es den Anlegern auch nicht, von den zusätzlichen Einnahmen den Lebensunterhalt zu finanzieren. Solche Ansätze halte ich für nicht unterstützungswürdig.
Ich finde es unglaublich, dass ich als Unternehmer dazu verpflichtet werden soll, einen Teil der Gewinne an die Aktionäre auszuschütten. Die Aktionäre entscheiden doch selbst über die Gewinnverwendung und damit die Wertentwicklung ihrer Aktien. Wozu brauchen wir eine solche Regelung?
Es ist durchaus zutreffend, dass große liquide Rücklagen einen doppelten negativen Effekt haben können. Zum einen entziehen sie dem Wirtschaftskreislauf Liquidität und zum anderen können die jeweiligen Entscheider diese Liquidität frei im Markt einsetzen, wodurch im Falle hoher Rücklagen bereits manipulierende Effekte für den Markt eintreten können. Im Ergebnis kann der Gewinn zum sich selbst verstärkenden Machtinstrument werden. Damit können natürlich auch unerwünschte monopolistische Strukturen entstehen. Der von Winston vertretene Ansatz ist deshalb gut nachvollziehbar. Das erwirtschaftete Geld gehört doch vor allem den Aktionären. Es sollte deshalb auch in deren Hände gelangen. Wenn die Aktionäre dem Unternehmen wiederum das Geld für Investitionen zur Verfügung stellen wollen, können auch Kapitalerhöhungen beschlossen werden. Er verdient auf jeden Fall besondere Beachtung, wenn bestimmte börsennotierte Aktien abgesichert werden sollen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Gewinn trotzdem einbehalten werden kann, wenn zum Beispiel 3/4 der Kleinaktionäre dem Vorgehen zustimmen. Aber wie gesagt, ein profitables Unternehmen kann ja auch jederzeit Aktien ausgeben, wenn es Geld benötigt, oder auch eigene Aktien zurückkaufen, wenn es entsprechende Beschlüsse dazu gibt. Hierbei sollte dann aber in Erwägung gezogen werden, dass zuerst die Aktien erworben werden, die aufgrund des Sicherungskonzeptes bei der öffentlichen Hand liegen. Damit würde sich der Kreis schneller schließen.
Wir sollten uns doch dafür einsetzen, dass weniger und nicht mehr geregelt wird. Auch wenn die vorgeschlagene Aktienwertsicherung in Umfang und Organisation im Vergleich zu so manchem nationalen Regulierungsunsinn vielleicht ein eher kleiner Eingriff ist, erwarte ich dennoch, dass sie alles in den Schatten stellen kann, was in den letzten Jahrzehnten umgesetzt wurde.
Grundsätzlich stimme ich deiner Einstellung zu. Ich möchte auch weiterhin die Bürokratie reduzieren, sowie die Freiheit und Eigenverantwortung erhöhen. Die Maßnahme der produktiven Wohlstandskomponente ist aus meiner Sicht jedoch gerade deshalb besonders interessant, weil sie als Teil der Steuererklärung keinen besonders bürokratischen Aufwand bei den Bürgern verursacht. Zusätzlich kann die Maßnahme einen dauerhaften Wachstumsmotor starten. Damit werden wir, nach meiner Meinung, auch über weiteres Potenzial zur Entbürokratisierung verfügen. Das ist doch ein großer Pluspunkt für das Vorhaben.
Ihr wisst ja, dass mich Versicherungen in besonderer Weise beschäftigen. Die erwähnten Einlagegarantien der Geldbeträge bestehen heute regelmäßig in Form von speziellen Versicherungen. Jedenfalls, wenn es sich um private und nicht um staatliche Banken handelt. Bei staatlichen Banken garantiert der Staat als Gesellschafter ja ohnehin in indirekter Form. Nun kennen wir ja auch die mittlerweile weltweit gängige Praxis, staatliche Unternehmen zu privatisieren. Damit wird eine breite Verteilung des produktiven Kapitals bereits angestrebt, wenn auch nur selten erreicht. Aufgrund der weltweit vorherrschenden staatlichen Schuldenlasten kommen diese Unternehmen dann hoch bewertet an den Markt, ihre Aktien gelangen in die Hände der Kleinanleger und verlieren an Wert. Das wirkt wie eine Art Zusatzsteuer für die Kleinanleger. Von daher ist die Diskussion der staatlichen Haftung sicher auch legitim. Aber wieder zum Thema. Warum wird nicht ein Sicherungsfonds eingerichtet, der den Ausgleich übernimmt? Das ist doch mit Sicherheit besser, als wenn der Staat eine übergeordnete Funktion erhält und das Finanzministerium die Abwicklung übernimmt. So ein Sicherungsfonds könnte in die internationale Versicherungslandschaft eingebettet werden und die Investoren, die eine Sicherung wünschen, können mit einer kleinen Prämie diese Versicherungsleistung abgelten.
Da ist etwas dran, Warren.
Das ist ein berechtigter Vorschlag, aber damit könnte ein Kreislauf entstehen, der ausgeschlossen werden muss. Es ist damit zu rechnen, dass zumindest einige Unternehmen dadurch möglicherweise ihre eigenen Aktien absichern, und das darf natürlich niemals geschehen. So ein Sicherungsfonds lässt sich somit nicht in die Privatwirtschaft einbetten. Eine solche Maßnahme lässt sich ohnehin nur dann mit einem positiven Effekt etablieren, wenn Korruption ausgeschlossen werden kann. Ich plädiere deshalb zusätzlich für eine strenge Überwachung. Im Übrigen denke ich, dass nur der Staat das Vertrauen genießt, das für eine so weitreichende Maßnahme notwendig ist.
Aber können Laien an der Börse wirklich einen positiven Effekt auslösen? Werden sie nicht hektische Börsennaturen bleiben?
So ein Börsenführerschein wird sicher für das notwendige Basiswissen sorgen. Damit kann sich durchaus der angestrebte positive Effekt einstellen. Die Aktienkurse werden aus meiner Sicht jedoch einige Jahre benötigen, um den Wert aus der Umverteilung, aus den Depots der Fonds in die Hände der Kleinanleger wiederzuspielen.
Genau. Es muss doch damit gerechnet werden, dass die neuen Sicherungsgrundlagen in die Aktienpreise hineinkalkuliert werden. Wenn die bisherigen Anleger wissen, dass die Käufer zwangsläufig irgendwann kommen werden, verkaufen sie die Aktien nicht, sondern kaufen alle Aktien vom Markt, die sie bekommen können. Diese legen sie dann in ihre Tresore und belassen sie dort, solange es geht. Die Preise der gesicherten Aktien werden sprunghaft steigen. Das wird der einzige Effekt sein.
Die wirtschaftliche Entwicklung wirkt noch immer sehr instabil. Mir fallen viele Menschen in meinem Umfeld ein, die sofort in Aktien investieren würden, wenn sie sich am Finanzmarkt nicht den Spielereien der Finanzjongleure ausgesetzt sehen. Den Geldkreislauf einmal andersherum zu betrachten und eine produktive Wohlstandskomponente zu entwickeln, empfinde ich als geeignete Antwort auf Fragestellungen im Volk. Das wirklich Beeindruckende daran ist, dass die wichtigen ökonomischen Theorien damit harmonisch in Einklang zu bringen sind. Das beruhigt mich sehr. Die produktive Wohlstandskomponente ist eine leicht verständliche volkswirtschaftliche Innovation, die sehr viel zukunftsgerichtetes Potenzial in sich birgt. Ich konnte bisher auch keinen Widerspruch entdecken. Warrens Einwand, dass die alten Aktionäre die Aktien unter diesen Umständen vielleicht nicht verkaufen und es deshalb zu einem Preisaufschlag für die Aktien kommen kann, ist aber wichtig. Ich denke, dass das Verhältnis zwischen Dividenden und Zinsniveau hier eine große Rolle spielen wird. Eine möglichst große Anzahl an Aktienwerten, die der produktiven Wohlstandskomponente würdig sind, würde außerdem eine bessere Angebotsgrundlage schaffen und damit im Wettbewerb diese Sonderprämien reduzieren.
Warren, ich habe eine bestimmte Vorstellung von Anlegern. Sie sind langfristig orientiert. Anleger haben eine Art Strategie, eine Idee hinter einer Aktieninvestition, während Kleinspekulanten ohne eine solche Strategie handeln. Es fehlt diesen Leuten schlicht eine Idee, weshalb sie eine Aktie kaufen oder nicht. Für sie ist es eher wie ein Spiel in einem Casino. Sie setzen auf eine Nummer, mehr nicht. Mit der Aktienabsicherung auf Grundlage eines Börsenführerscheins könnte eine heute unkundige Spielernatur bald zum eventuell sogar versierten Anleger werden. Wenn es der Stabilität dienlich ist, wäre das alles für mich auch absolut legitim. Auch ein Finanzier würde zusätzlich an Motivation gewinnen und so frühzeitig wie möglich neue Projekte und Innovationsvorhaben finanzieren. Für ihn würden sich zusätzlich gute Möglichkeiten entwickeln, irgendwann die Investitionen mit Gewinn an den Börsen zurückzuerhalten. Er würde noch fokussierter die Ziele sinnvoller Finanzierungen verfolgen. Er hätte natürlich weniger Gründe, an der Börse Aktien einzukaufen, da wahrscheinlich eine bessere Rendite mit Direktinvestitionen, dem Auf- und Ausbau von Unternehmen verdienen würde. Gerade das ist aber ein enormer Vorteil, weil das Geld als Investitionsmittel auch sehr schnell andere Unternehmen als die bereits an der Börse notierten erreichen wird. Wir wissen, dass gerade in diesen Unternehmen ein erhebliches Arbeitsplatzpotenzial steckt. Es könnten schon in kurzer Zeit neue Arbeitsplätze in großem Umfang geschaffen werden. Ich schätze, dass binnen eines Jahres die Entlastung am Arbeitsmarkt bereits deutlich spürbar wäre. Damit würden auch die Sozialsysteme erheblich entlastet und die allgemeine Stimmung deutlich steigen. Das Potenzial ließe sich dann zusätzlich für eine hier und da notwendige Restrukturierung der Sozialsysteme und eine Verbesserung der Staatsfinanzen nutzen. Gutes Management würde sich ebenfalls auszahlen, wenn nur Unternehmen mit mehrjährigem positiven Geschäftsergebnis diese Sicherungszusage erhalten würden. Eine gute Sache wäre das. Sehr motivierend für alle Beteiligten. So könnte sich ungeahnter Schwung im gesamten Wirtschaftsleben ausbreiten, von dem Innovationspotenzial ganz zu schweigen. Wenn sich Unternehmensgewinne derartig positiv auswirken und auch die finanziellen Mittel für ein Investment vorhanden sind, dann wird wieder mehr geforscht und realisiert. Die Bevölkerung hätte Interesse an diesen Entwicklungen und das würde sich auch in der Berichterstattung niederschlagen. Im Zusammenleben kann sich wieder eine fortschrittliche und konstruktive Dynamik entwickeln. Das wäre doch ebenfalls ein besonders guter Grund für die Realisierung von Winstons Idee.
Ich denke, jeder von uns wünscht sich eine verbreitete, konstruktive Grundeinstellung. Am besten überall auf der Welt. Der soziale Effekt scheint weitreichend zu sein, der Arbeitsmarkteffekt ebenfalls. auch die Entwicklung des Wohlstandes kann im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig gestaltet werden. Sowohl die Sparaktivitäten als auch die Alterssicherung werden zu einem produktiven Prozess. Kapital entwickelt sich zum Produktionsfaktor mit allergrößter Triebkraft für das gesamte System.
Wäre das also das Ende der Fonds und besonderen Wertpapiere, die eine bestimmte Mischung an Aktienwerten anbieten?
Wenn schon abgesichert wird, erwarte ich, dass die Fondswerte in gleicher Weise staatlich garantierbar sind. Voraussetzung dafür wäre sicherlich, dass sie alle für die Absicherung wichtigen Grundlagen erfüllen. Diese Fonds dürften also ausschließlich in garantierte Aktienwerte investieren. Warum sollte auch mit diesen Werten anders verfahren werden? Auf diese vielen Spezialtitel bezogen, die keine direkten Aktienwerte zum Inhalt haben, sondern lediglich auf deren Wertentwicklung spekulieren, kann das jedoch nicht gelten. Das Vorhaben zielt ja auf Werthaltigkeit ab, und in einer anderen Ausprägung würde es sich auch um einen Fehler mit möglicherweise fatalen Folgen handeln.
Wie ihr wisst, investiere ich nur in nachhaltige Werte. Die Aktien in meinem Investmentbestand haben bereits heute den von Winston beschriebenen Wert für die Anleger. Sie werfen eine gute Dividende ab und haben sich über die Jahre positiv entwickelt. Eine perfekte und tragfähige Sicherung für den Lebensabend meiner eigenen Aktionäre. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Unternehmen auch gleichzeitig Aktionäre anderer Unternehmen sind. Damit würde sich das zusätzliche Kapital in der gesamten Wirtschaft niederschlagen. Ich frage mich aber auch aus diesem Grund, ob wir die Wirtschaft derartig in Watte polstern sollten. Was ist, wenn die Manager sich mit den neuen Rahmenbedingungen völlig anders verhalten? Also zum Beispiel übermäßig investieren und Geld verlieren? Was, wenn die Gewinne deshalb einbrechen oder sogar große Konzerne insolvent werden? Leider haben wir das schon überall auf der Welt erlebt.
Auch wenn es sich um die ganz großen Werte handelt, ist der volkswirtschaftliche Beitrag je Einwohner des Landes längst nicht so hoch, wie es auf den ersten Blick scheint. Nehmen wir einmal ein paar bekannte Unternehmen. Ein Land wie Deutschland hat beispielsweise die Deutsche Telekom mit einem Wert von einmal angenommen 80 Milliarden Euro. Bei einer Einwohnerzahl von über 80 Millionen macht das nicht einmal 1.000 Euro pro Einwohner, und auch ein kleines Kind kann durchaus Aktionär sein. Jedenfalls müssen auch Kinder in gleicher Weise eingerechnet werden, weil sie die sozialen Systeme ja ebenfalls in Anspruch nehmen. Nun muss in diesem Fall beachtet werden, dass nur ungefähr die Hälfte der Aktien an den Börsen gehandelt wird. Die übrigen Aktien gehören dem Staat direkt oder indirekt. Oder nehmen wir einmal General Electric in den USA. Ein Wert von etwa 300 Milliarden Dollar. Bei 290 Millionen Einwohnern in den USA macht das eine ähnliche Größenordnung, nämlich gut 1.000 Dollar pro Einwohner. Auch wenn alle Aktien von General Electric an den Börsen der Welt gehandelt werden, befindet sich das Unternehmen auch bei einigen Großinvestoren in der Anlagestrategie. Und das wird sich sicher nicht ändern. Ein weiteres Beispiel könnte das Unternehmen Sony in Japan sein. Den Marktwert nehmen wir mal mit 35 Milliarden Dollar an. Bei rund 130 Millionen Einwohnern in Japan ergeben sich pro Einwohner keine 300 Dollar. Mit Blick auf den Trend der zunehmenden Transparenz des Managements von börsennotierten Gesellschaften lässt sich in Zukunft eine noch größere Sicherheit der Unternehmen erwarten. Die Transparenz börsennotierter Gesellschaften wird durch die aktuelle Entwicklung der sogenannten Corporate Governance von offiziellen verantwortlichen Aufsichtsbehörden festgelegt. Damit stehen die Regeln zur transparenten Information durch das Unternehmensmanagement fest. Es ist auf dieser Grundlage auch nicht zu erwarten, dass ein Unternehmen fundamental an den Wünschen der Kunden vorbeiarbeitet. Solche Entwicklungen wären erkennbar, und Gegenmaßnahmen könnten bereits durch die jeweiligen Aufsichtsgremien der Unternehmen ergriffen werden. Ich möchte deshalb anregen, dass die strikte Einhaltung der strengen Bedingungen des Corporate Governance Codex ebenfalls eine Voraussetzung für die Aktienwertsicherung sein sollte. Aber selbst wenn die Werte zur Sicherung um das Vielfache steigen würden, bliebe die Belastung pro Einwohner im Vergleich zur aktuellen Staatsverschuldung je Einwohner recht niedrig. Ganz abgesehen davon, dass dieses Sicherungsversprechen auch abgegeben würde, wenn keine Verzinsung erfolgt. Eine Aktiensicherung wäre deshalb weniger riskant, als sie auf den ersten Blick wirkt. Gerade das macht die Idee auch so spannend. Das wäre natürlich anders, wenn alle börsennotierten Gesellschaften gleichzeitig Insolvenz anmelden würden. Aber so eine Überlegung wäre doch schlichter Unsinn. Staatliche Sozialleistungen oder Steuerrückvergütungen nehmen dagegen schnell jährlich 6.000 bis 12.000 Dollar pro berechtigte Person an. Da kommt der Wert eines börsennotierten Unternehmens schnell zusammen. Bei einer Zahl von 1 Million Berechtigten addieren sich 10 Milliarden und mehr zu zahlenden Verpflichtungen, die vom Staat zu leisten sind. Ich teile die Ansicht, dass ein konstruktiver Prozess für alle Beteiligten hilfreich wäre. Mit konstruktivem Prozess meine ich dabei die weitergehende Eigenfinanzierung des Einzelnen, bevor er vom Staat unterstützt wird. Eine staatliche Unterstützung ist natürlich wichtig, um Not und Armut zu reduzieren. Aber die Empfänger gelangen durch diese kaum zu gesteigertem Selbstbewusstsein und damit zu mehr Kreativität. Nun einmal als Beispiel ein ganz anderer Vergleich. Der deutsche Staat erhöht seine Schulden in jeder Sekunde um über 2.500 Euro. In den USA sind es über 17.500 Dollar pro Sekunde. Durch die Möglichkeit der fallenden staatlichen Zahlungsverpflichtungen bei einer steigenden Wirtschaftsleistung verringert sich zwangsläufig der Schuldenstand zum Bruttoinlandsprodukt. Das kommt einer Entschuldung gleich und erhöht abermals die Zukunftsfähigkeit des Landes.
Bisher wird die Liquidität durch den Verkauf von Waren produktiv im Markt geschaffen. Und überschüssige Liquidität findet irgendwann wieder den Weg in die Finanzmärkte. Also, das Geld, das nicht für die Deckung der Lebenshaltungskosten und anderer Aufwendungen benötigt wird. Was geschieht mit der möglicherweise überschüssigen Liquidität am Markt, die über die Börse generiert wird? Der umgekehrte Geldkreislauf könnte doch auch eine neue Dynamik entwickeln.
Gerade unter diesen Umständen wird sich die Liquidität aus den Gewinnen in Form von steigenden individuellen Ausgaben über den gesamten Markt ergießen. Am Ende wird der verbleibende Überschuss ebenfalls den Weg an die Finanzmärkte finden. Gerade wenn eine Anlage in Aktien so viel Sinn für den Kleinanleger macht, wie durch ein abgesichertes Aktienmodell. Der Geldkreislauf kommt doch auch weiterhin zustande und ist nicht abhängig von dem Ursprung der Geldmittel. Interessant ist jedoch die Annahme, dass durch den Ursprung die Verteilung der Unternehmensgewinne breiter erfolgt und damit Nachfragelücken schneller geschlossen werden können. Wichtig ist, dass möglichst viele Marktteilnehmer vorhanden sind. Schon heute können enorme Geldmengen auf einem Finanzplatz auftauchen und damit erhebliche Veränderungen provozieren. Aber aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung der Finanzmärkte gleichen sich diese Vorkommnisse schnell wieder aus. Das sind etablierte Mechanismen, die bis auf wenige Ausnahmen der massiven Spekulation für dauerhafte Stabilität sorgen. Die produktive Wohlstandskomponente wird die Beständigkeit an den Finanzmärkten eher erhöhen, weil mehr Marktteilnehmer an den Börsen sind. Ich bin da optimistisch und sehe steigende Gewinne und vor allem ein gutes Geschäftsklima. Schließlich haben wir weltweit noch enorme Produktionskapazitäten, die ausgelastet werden können. Die einzigen für mich denkbaren Störungen dieser Entwicklung wären Kriege, innere Unruhen oder ein schlampiges, unsicheres Rechtssystem.
Ich stimme dir zu, Rupert. Aber wenn die Menschen durch das minimierte Risiko weniger leisten müssen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, wie kann dann das Wachstum der Wirtschaft gewährleistet werden? Vielleicht gibt es noch mehr Störfaktoren, auch im positiven Fall. Wenn im Ergebnis einer Aktiensicherungsmaßnahme tatsächlich in einer umfassenden Bevölkerungsbreite mehr Vermögen aufgebaut wird, wie werden am Ende noch die schwierigen Arbeiten erledigt, auf die wir alle angewiesen sind? Steht dann nicht zu befürchten, dass wir gerade diese Positionen nur noch schwer besetzen können?
Es wird immer Menschen geben, die ihren Lebensstil verbessern und mehr erreichen wollen. Mein Lieblingszitat hierzu ist von Schopenhauer. Geld ist wie Meerwasser. Je mehr man trinkt, umso durstiger wird man. Es wird die Menschen immer nach mehr dürsten. Sie werden immer neue Interessen finden und Begierden entwickeln. Die größten Störfaktoren für eine gute wirtschaftliche Entwicklung sind eine übermäßig einengende staatliche Regulierung und eine geldverknappende Politik. Die produktive Wohlstandskomponente bedeutet jedoch das Gegenteil von all dem. Außerdem wäre es eher erfreulich, wenn wir gerade die schwierigen Positionen nur schwer besetzen könnten. Dann würde es kaum noch Arbeitslosigkeit geben. Es gab auch schon häufiger Engpässe und Wie gesagt, es wird immer Menschen geben, die den eigenen Wohlstand weiter anheben und in ihrer Leistungsfähigkeit genau diese Aufgaben erledigen wollen. Wenn die Wirtschaftskraft eine solide Grundlage bildet, können auch Aufenthaltsgenehmigungen für Einwanderer ausgegeben werden. Ich sehe in der Welt mit Milliarden von Menschen nicht das Problem, dass wir auf nicht genügend Arbeitskräfte welcher Nationalität auch immer zurückgreifen können. Ganz im Gegenteil. Am Ende wird sich auch der Wohlstand dadurch erhöhen, dass die Wertschöpfung noch stärker in die Breite entwickelt wird.
Die abgesicherten Aktienwerte werden also zu einer stärkeren Wertentwicklung in der breiten Bevölkerung führen? Dennoch werden nicht alle Menschen erreicht werden. Wird die gestiegene Wertentwicklung damit nicht auch zu neuer Gewalt und vielleicht sogar zu Krieg führen?
Die jüngsten Erfahrungen zeigen das Gegenteil. Erst seit es eine negative Entwicklung am gesamten Markt gibt, hat die Gewalt in der ganzen Welt wieder zugenommen, während sie in den wirtschaftlich besseren Jahren davor abgenommen hat. Das ist auch historisch bisher in dieser Richtung zu belegen. Je stärker die Einbrüche an den Börsen, umso wahrscheinlicher war ein Krieg. Auch wenn wir für diese Frage viele weitere Ereignisse berücksichtigen müssen, sollten wir aus diesem Umstand schon lernen. Ich meine, dass wir eine besondere Verantwortung aufgrund der historischen Erfahrungen tragen. Wenn die Marktteilnehmer eine reelle Chance auf ihren Anteil der positiven Entwicklung haben, werden sie auch konstruktiv und positiv handeln. Zufriedene Menschen lassen sich bekanntlich sehr viel schwerer mobilisieren als unzufriedene Menschen. Wozu auch? Die Neigung zur Gewalt wird abnehmen, je mehr eine breit angelegte Wertentwicklung gewährleistet und eine klare Aussage zum Thema Sicherheit getroffen wird. Zufriedene Menschen wollen ihr Leben genießen. Dennoch muss auch im positiven Fall weiterhin die innere und äußere Sicherheit eines Landes aufmerksam beobachtet werden. Man kann nie wissen, welche Strömungen sich entwickeln. Es gibt immer unvorhersehbare Ausnahmen. Ich glaube, dass Terror immer idealistische Gründe hat und kein Wohlstandsbezug herstellbar ist.
Dieses Thema ist von überragender und internationaler Bedeutung. Eins ist klar, dieser Faktor muss auch weiterhin sorgsam beobachtet werden. Ich sehe darin aber keinen grundlegenden Unterschied zu den aktuell gestellten Aufgaben. Ich erwarte ebenfalls eher eine Entspannung in der Sicherheitslage, wenn das Vermögen breiter verteilt ist. Risiken lassen sich aufgrund der Wertschöpfung noch besser versichern und vor allem die steigenden Chancen sollten zwangsläufig auch dazu führen, dass sich immer weniger Menschen dazu genötigt fühlen, den unrechten Weg einzuschlagen. Es ist wahrscheinlicher, dass arbeitende oder vermögende Menschen auch für die öffentliche Ordnung eintreten, als dass arbeitssuchende und gelangweilte Menschen sich so verhalten.
Was ist mit den üblichen Gaunereien? Es wird doch immer von einigen windigen Menschen versucht, aus den bestehenden Möglichkeiten so viel Profit wie möglich zu schöpfen. Und ich habe das Gefühl, dass die Idee der Aktienwertsicherung hier neue Einfallstore bietet. Erwartet ihr nicht auch, dass Verkäufer durchs Land ziehen und unter dem Vorwand der Aktiensicherung irgendwelche Wertpapierprodukte zu verkaufen versuchen?
Das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit passieren. Da kann auch nur die Aufklärung der Bevölkerung gegen diese Art der Haustürgeschäfte helfen. In den Seminaren zum Börsenführerschein muss das natürlich Bestandteil sein. Und die grundlegende Aufklärung werden die Medien, so gut es geht, ebenfalls vornehmen. Das liegt in der Natur der Sache.
Glaubst du das selbst? Ich frage mich oft, wie die Medien zu ihren Themen kommen. Vieles könnte sinnvoller kommuniziert werden. Und doch dominieren in den Massenblättern vor allem die fetten Überschriften mit ausschweifendem zwischenmenschlichen Tagesgeschehen. So sieht die Wirklichkeit doch aus. Und wenn ich mir das Thema Fonds in der Realität ansehe, stelle ich fest, dass es doch bereits Fonds mit individuellen Schwerpunkten, wie zum Beispiel beste Dividenden oder die Entwicklung des Vermögens gibt. Ja, es gibt sogar Fonds, die den letzten Höchststand zu einem gewissen Prozentsatz garantieren. Das ist doch bereits eine Art von Aktienwertsicherung. Weshalb sollten wir dann noch eine staatlich garantierte benötigen? Mal ganz davon abgesehen, dass ich in den Medien wenig Erläuterungen über solche Finanzinnovationen finde.
Produkte zu verkaufen ist ja auch nicht die Aufgabe der Medienarbeit, auch wenn hier und da die Werbekunden gut besprochen werden. Die Medien schreiben, was die Käufer hören wollen.
Aber Warren, du weißt doch auch, dass es einen ganz anderen Wert darstellt, wenn ein Staat eine Garantie ausspricht. Auch wenn diese wahrscheinlich niemals eingelöst werden muss, weil die Wirtschaft derlei Probleme normalerweise vorher selbst löst. Auf der Grundlage einer ähnlichen Garantie existiert auch unser Bankensystem. Ja, letztlich sogar die Arbeit der Fonds. Diese legen ja vor allem nur die Gelder an, die bereits auf den Bankkonten angesammelt wurden.
Es gibt auch einige Länder auf der Welt, in denen die Subventionen so hoch sind, dass ich für meinen Teil behaupten möchte, dass sie viel besser in einer Garantie aufgehoben wären, als in einer Subvention an Unternehmen oder Wirtschaftszweige, die damit wettbewerbsverzerrend auftreten können. Mir ist es wesentlich lieber, die positiven Unternehmensergebnisse zu unterstützen, als die unrentablen Unternehmen unnötig lange im Markt zu behalten. Das zählt ja auch zu meinen größten Kritikpunkten an der europäischen Subventionspolitik. Sie schwächt den Markt. Mit einem ganz anderen Schwung wird uns eine aus der Deflation gestärkte japanische Wirtschaft begegnen. Die Unternehmen, die diese extrem lange Phase in Japan überlebt haben, kann fast nichts klein bekommen. Die haben in einem extrem zurückhaltenden Markt ihre Produkte verkauft und wissen, was es bedeutet, um Kunden zu kämpfen. Das hat nichts mit der positiven Deflation aufgrund von Steigerung der Produktivität zu tun, wie wir sie kennen. Den Unternehmern ist es gelungen, die Käufer zum Kauf der Waren zu bewegen, obwohl die Kunden sich sicher waren, dass die Erzeugnisse spätestens schon übermorgen günstiger zu haben sein werden. Hier am Tisch kann sich keiner an so eine Situation in unserem Land erinnern. Wir haben das selbst noch nie erlebt. Unsere Großeltern haben uns aus dieser Zeit nur von den enormen Anstrengungen berichtet. Ich schaue in besonderer Weise auf die Aktivitäten dieser Unternehmen. Die Weltwirtschaft kann extrem von dieser Leistungsfähigkeit beeinflusst werden. In der internationalen Wirtschaftshistorie wurde doch schon fast alles einmal ausprobiert, gleichgültig ob gewollt oder nicht. Die gleichen Maßnahmen führten dabei nicht unbedingt zu den gleichen Ergebnissen. Und bestimmte Ergebnisse hatten nicht die gleichen Folgen in der gesellschaftlichen Entwicklung. Das besonders Erfreuliche an dem Vorschlag der Aktienwertsicherung mit der produktiven Wohlstandskomponente ist doch auch, dass der eben ganz neu ist. So etwas wurde bisher nirgendwo ausprobiert.
Die Darstellung gibt mir besonders zu denken, was unsere eigene Wirtschaft angeht. Wir können es uns nicht leisten, von außerhalb gezeigt zu bekommen, was Leistungsfähigkeit bedeutet. Im Gegenteil. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft noch robuster agieren kann, als wir es heute mit 3-4% Wachstum sehen. Diese Argumentation unterstützt in besonderer Weise meine Idee der Aktienwertsicherung. Die Globalisierung hat die betriebswirtschaftlichen Instrumente so erheblich in den Vordergrund bewegt, dass sie zu volkswirtschaftlichem Schaden führen können, den wir begrenzen müssen. Wie der Ökonom Schumpeter sagte, der Wirt führt alles wie bisher und setzt nichts Neues durch. Das können wir uns aber nicht mehr leisten. Die Arbeitsplätze im Land müssen gesichert, ja sogar ausgebaut werden. Auch unsere Alterssicherung muss den möglicherweise vorherrschenden landesspezifischen Konjunkturzyklen widerstehen können. Das geht aber nur, wenn die Anleger wissen, dass ihre Investitionen zumindest stabil sind. Ansonsten ziehen sie genau zu der Zeit ihre Investitionen aus dem Markt zurück, an denen es ihnen am meisten schadet, und investieren in Phasen, in denen es am teuersten ist. Diese Form der Geldvernichtung führt zur kontinuierlichen Verarmung des Volkes. Zumindest werden aber bestehende Verhältnisse zementiert. Das alleine ist zwar bereits bedrohlich, aber die schwindende Kaufkraft führt zusätzlich auch zu geringeren Wertentwicklungen der reichen Mitglieder in der Volkswirtschaft. Auch wenn es nicht alle erkennen, am Ende hat keiner einen Vorteil aus diesen Entwicklungen. Ganz anders ist das mit meiner Idee. Die Aktieninhaber in der Bevölkerung haben ausgeschüttete Gewinne, die sie zu Konsumzwecken oder auch für Investitionen einsetzen können, und auch die Reichen haben weiterhin die Chance, ihren Reichtum zu mehren. Das ist doch die Ausgangssituation, die wir benötigen. Kein Klassendenken, sondern ein Konsumdenken durch die breite Mehrheit der Aktionäre in der Bevölkerung. Geht es der allgemeinen Gesellschaft gut, dann geht es einfach allen gut. Geht es nur wenigen besonders gut, dann ist das nur von begrenzter Dauer. Das Leben wird unsicherer und auch die Werterhaltung oder Wertsteigerung ist gefährdet. Es geht doch niemandem besser, nur weil der Abstand zu den Ärmsten größer geworden ist. Es geht einfach allen besser, wenn sich der persönliche Besitzstand in Zahlen oder in Form von neu angeschafften Gütern gemehrt hat. Das leistet die produktive Wohlstandskomponente, und darauf sollten wir setzen.
In diesem Punkt kann ich dir natürlich nur beipflichten, Winston. Es geht mir nicht besser, nur weil ich für die Ärmsten noch reicher geworden bin. Im Gegenteil. Wenn ich diese Menschen sehe, dann möchte ich ihnen helfen. Ich spende eine Menge meines Geldes nur für diesen Zweck. Diese Menschen tun mir einfach leid. Aber ich entscheide selbst darüber, womit ich ihnen helfen will. Wenn der Staat mich zwingen will, Gewinne auszuschütten, dann verärgert mich das in erheblichem Maße. Allerdings ändert das am weiteren Geschehen nichts, denn wenn sich der Wert meiner Aktien alleine dadurch vergrößert, dass sie staatlich abgesichert sind, dann gewinne ich auf der anderen Seite erheblich mehr, als ich letztlich abgeben muss. Auch wenn es vielleicht schmerzt, vom Gewinn abzugeben, fällt immer leichter, als darüber nachdenken zu müssen, wie man überhaupt zu Gewinnen gelangen kann.
Dennoch muss ich deutlich klarstellen, dass nichts von größerem Wert ist, als die durch und durch gesunde Wirtschaftskraft eines Unternehmens. Alles andere ist wie ein Geschwür, das die langfristige positive Entwicklung einer ganzen Gesellschaft auffressen kann. Das Auf und Ab der Wirtschaft ist wichtig, um das unproduktive Fett aus der Wirtschaft zu schütteln. Nur so kann die Leistungsfähigkeit langfristig gewährleistet werden. Du hast ja selbst von dem New Economy Hype gesprochen, Winston. Da ist doch der pure unproduktive Unsinn an den Markt gebracht worden. Die marktgerechte produktive Umsetzung von Ideen ist der Schlüssel für das Wachstum. Ich für meinen Teil verstehe nicht, weshalb ein Staat, welcher auch immer, in der Lage sein sollte, irgendetwas positiv zu beeinflussen. Wer die Wirtschaft davon abhält, sich auf die Produktivität im Markt zu konzentrieren, der kann aus meiner Sicht auch die volkswirtschaftliche Entwicklung nicht langfristig stabilisieren. Ich mag von diesen Dingen vielleicht zu wenig verstehen. Aber für mich steht fest, es gibt nichts Besseres als Unternehmen, die sich jeden Tag aufs Neue um den Erfolg und die Existenzberechtigung am Markt bemühen müssen. Die Kunden zu überzeugen, ist das Credo für nachhaltiges Wachstum. Eine staatliche Idee für glückliche Bürger hat damit wenig zu tun. Ich nehme sogar an, dass große aktiengesicherte Unternehmen den Preiswettbewerb noch intensiver führen werden, womit den kleinen Unternehmern schnell der nötige Spielraum entzogen würde. Das könnte zu einem Verdrängungswettbewerb zugunsten der Großen führen. Und am Ende wären monopolistische Strukturen zu erwarten. Genau das aber sollte doch verhindert werden, wenn ich hier richtig zugehört habe. Ich wüsste auch nicht, wie es einem kleinen Unternehmer zu vermitteln wäre, dass mit seinen Steuergeldern die Aktien seiner härtesten Wettbewerber abgesichert werden.
Das ist doch unnötige Schwarzmalerei. Warum sollte ein Unternehmen denn so vorgehen? Es geht doch um Gewinnmaximierung. Außerdem ist meiner Meinung nach nicht anzunehmen, dass das Management plötzlich nicht mehr auf die Zukunft des Unternehmens bedacht sein wird. Die staatlichen Kommissionen zur Verhinderung von Monopolen werden doch weiterhin ihre Arbeit verrichten, ob wir das gut finden oder auch nicht. Außerdem wäre bei schlechtem Management die weitere staatliche Aktienwertsicherung gefährdet und damit die Zukunft des Unternehmens. Das Management müsste um Job und bei Unredlichkeit auch um das eigene Vermögen bangen. Der Öffentlichkeit wäre das nur schwer zu vermitteln und damit wäre das Image des Unternehmens und des Managements in Gefahr. Konkurrenz ja, aber doch nicht auf die Gefahr hin, dass das Unternehmen dabei beschädigt wird. Es ist doch eher zu erwarten, dass ein aktiengesichertes Unternehmen versuchen wird, die Wettbewerber, wenn möglich, zu übernehmen. Damit würde die Verteilung der Finanzkraft ebenfalls gestärkt werden. Außerdem besteht da überhaupt kein Unterschied zu den aktuellen Verhältnissen. Ich sehe das Problem daher lange nicht so ausgeprägt wie du. Alan sprach schon an, dass es die Wirtschaft nach Möglichkeit nicht dazu kommen lassen wird, dass die Aktien in die Hände des Staates gelangen. Und wenn der Staat zusätzlich eine Pflicht hat, die Aktien zu wertstabilen Bedingungen zu verkaufen, dann sehe ich keinen Grund, weshalb die Aktien besonders lange in Staatshand bleiben sollten. Dafür haben sich immer noch Abnehmer gefunden. Und der Staat kann durch das Einsammeln auch Durchschnittswerte der Aktienpreise bilden. Damit kommt Handlungsfähigkeit zustande. Ich sehe in dieser Argumentation eine gewisse Furcht, dass mit der Aktienwertsicherung eine gelenkte Volkswirtschaft entstehen könnte. Da die Unternehmen selbst aber nicht tangiert werden sollen, sondern lediglich die Unternehmenswerte unterstützt werden, kann ich diesem Misstrauen nicht wirklich folgen. Den staatlichen Apparat zu verdächtigen, unser Leben einzuengen, ist sicher immer angebracht. Aber es ist in diesem Fall wie mit der Staatsverschuldung für Investitionen. Es sichert unsere Zukunftsfähigkeit. Daran besteht kein Zweifel. Und wir sehen darin inzwischen auch alle eine primäre Staatsaufgabe. Natürlich müssen wir auch weiterhin darauf achten, dass die Privatisierung von Staatsunternehmen voranschreitet. Aber darüber besteht ja auch durchweg Einigkeit. Es sollte mit der produktiven Wohlstandskomponente vor allem Transparenz der Handlungen des Staates gefordert werden.
Albert Einstein sagte einmal, dass die Probleme, die es in der Welt gibt, nicht mit der gleichen Denkweise zu lösen sind, die sie erzeugt haben. Leider scheinen viele Menschen anders zu denken. Ich halte die Idee der produktiven Wohlstandskomponente in Form einer Aktienwertsicherung für eine ganz besondere Herausforderung. Denn viele Menschen werden auch weiterhin nicht bereit sein, die ausgetrampelten Pfade der vorherrschenden Denkweise zu verlassen. Die bestehenden Glaubenssätze werden nämlich in Frage gestellt, wenn der Geldfluss umgekehrt wird. Für einige wenige handelt es sich vielleicht um die Erweiterung ihres Glaubenshorizontes. Auf jeden Fall kommen wir bei einer möglichen Umsetzung der Idee in ganz besonderes Fahrwasser. Die meisten Menschen wollen tagtäglich vor allem eines, dass ihre Glaubenssätze und Meinungen bestätigt werden. Gerade wenn es sich um wohlhabende Menschen handelt, ist dieses in besonderer Weise der Fall, da diese Menschen das nötige Geld haben, um sich entspannt in ihren Glaubenssätzen und Meinungen sonnen zu können. Genau diese werden aber mit der Idee erst einmal in Frage gestellt. Ich vermute daher, dass diese Menschen sich in besonderer Weise gegen die Idee sperren werden, es sei denn, sie finden individuelle Gründe, womit ihre Glaubenssätze und Meinungen wiederum bestätigt werden können. Es müssen unbedingt eine allgemeine Diskussion und eine weite Verbreitung der Idee erfolgen, wenn sie schnell umgesetzt werden soll.
Ich stimme deinen Befürchtungen zu, Kofi. Und deshalb wird eine der größten Aufgaben in der Kommunikation bestehen. Den Menschen und vor allem den Entscheidungsträgern die gesamte positive Tragweite dieser Idee zu vermitteln, wird in einigen Teilen der Gesellschaft nicht einfach sein.
Ich wäre an diesem Punkt nicht so pessimistisch, auch wenn sich vielleicht nicht die gesamte Medienwelt darauf stürzen wird. Die Medien werden die Kommunikationsarbeit mit Sicherheit umfassend unterstützen und vielleicht sogar Fragen aufwerfen, an die wir heute gar nicht denken. Der Grund liegt auf der Hand. Wenn eine breite Masse Vorteile von der Regelung hat, dann will sie sich auch über die Entwicklung informieren. Das ist eine Nachfrage, die nur zu gerne von den Medien befriedigt wird. Deine Aufgabe, lieber Winston, kann in diesem Moment nur sein, die Idee vorzutragen und zur Entscheidung zu bringen. Der Rest liegt in der Hand der öffentlichen Meinung. Ich bin schon heute auf die Eigendynamik dieses Vorschlags gespannt. Ich sehe bereits viele ausführliche Beschreibungen in Magazinen und Zeitungen. Das wird wieder sehr spannend sein.
Wie sind denn Spezialentwicklungen, wie zum Beispiel das sogenannte Squeeze-Out, zu bewirken? Ja, hier werden die Kleinanleger doch aus den Gesellschaften gedrängt und damit auch ihrer Rechte als Aktionäre beraubt. Das kann doch gerade für die Idee der Dividendenfinanzierung ein großer Nachteil sein. Wenn die Aktien breiter verteilt sind, kann das vielleicht auch zu Unfrieden führen.
Wenn es zu einem Squeeze-Out kommt, haben die meisten Anleger bereits ihre Aktien abgegeben. In letzter Konsequenz würde die Sicherungsmaßnahme bedeuten, dass der Kleinanleger bei einem Verlust die Aktie an den Staat abgibt und dieser damit den Verlust endgültig realisiert. Aus meiner Sicht trifft es dann nicht wirklich den Falschen, denn der Staat sorgt schließlich auch für solche Gesetze. Im Zweifel wird sich das wieder ändern und solche Maßnahmen werden dann nicht mehr möglich sein. Der politische Effekt einer Aktiensicherung ist auch hier nicht zu unterschätzen. Der Staat wird im Zweifel selbst zum Betroffenen seines Gesetzes. Nach meiner Erfahrung lassen sich Politiker aber nur selten auf solche Strukturen ein, denn sie lassen die Suppe lieber von anderen auslöffeln. Das Rausdrängen von Aktionärsminderheiten ist ja zum einen ein Schutz einer effizienten Arbeitsweise des Kapitals, zum anderen aber auch eine moderne Form der Enteignung kleiner Aktionäre. Nüchtern betrachtet wird diese Situation aber noch seltener vorkommen als bisher. Warum sollten die vielen Kleinaktionäre ihre Aktien verkaufen? Auch wenn ein großer Investor plant, ein bestimmtes intaktes Unternehmen unter seine Kontrolle zu bringen, hat er einen langen Weg vor sich. Er muss den Aktionären ein vergleichsweise hohes Angebot unterbreiten, das über den Höchstkurs liegt. Sonst wird es ihm nicht gelingen, das Interesse an der Offerte zu erhalten. Damit werden auch feindliche Übernahmen kaum noch möglich sein. Das wird eher solchen Spezialmaßnahmen entgegenwirken und den Wettbewerb stärken. Dem Staat sollte es natürlich untersagt sein, solche speziellen Situationen zu begünstigen. Das Interesse daran wäre auf eine wirtschaftlich gesund agierende Staatsseite jedoch generell eher als gering einzustufen. Auch wenn wir wissen, dass die Staatsfunktionäre ebenfalls manchmal ihren persönlichen wirtschaftlichen Vorteil suchen. Das ist nur mit bedingungsloser Transparenz in den Griff zu bekommen.
Aber warum sollen die Immobilienwerte nicht auch gesichert werden? Sie sind doch ebenfalls produktiv und ermöglichen den Inhabern entsprechende Einkommen.
Immobilien sind durch die komplizierte Handhabung kein geeignetes Geldäquivalent. Sie schaffen in der Wertentwicklung einen Inflationsausgleich, aber keine Wertschöpfung im unternehmerischen Sinne. Die Mieten sind durch die anfallenden Nebenkosten von vornherein belastet und müssen auch zur Erhaltung der Objekte eingesetzt werden. Es handelt sich also weniger um eine sehr begrenzte Wertschöpfung, sondern vor allem um Werterhaltung. Außerdem sind die meisten Objekte zu groß, als dass sie für den Einzelnen staatlich abzusichern wären. Auch die Aktienwertsicherung soll ja je Aktie im Volumen je Person begrenzt sein. Damit wurde im Ergebnis bei Immobilien die Struktur des Individualeigentums torpediert. Das wird zu keinem konstruktiven Miteinander führen. Diese Gründe haben mich bewogen, Immobilien von der Überlegung auszuklammern.
Wir haben bisher überall auf der Welt gesehen, welche wirtschaftliche Zugkraft Immobilien haben. Bauen sorgt für erhebliche Produktivitäts- und Beschäftigungseffekte. Lassen wir nicht ein enormes Potenzial ungenutzt, wenn wir diesen Bereich ausnehmen?
Ich erwarte, dass die Bauwirtschaft von einer Aktienwertsicherung ebenfalls indirekt profitieren würde. Wenn eine breitere Verteilung des produktiven Vermögens gegeben ist, dann werden auch Immobilien ein regelmäßiger Investitionsbestandteil der Haushalte sein. Also wird dieser Konjunkturmotor sozusagen indirekt gestartet werden. Der Impuls überträgt sich in die anderen Wirtschaftszweige. Er akzeleriert.
Wenn wir die Produktion auf allen Ebenen ankurbeln, wird sich das sicher erheblich auf den Rohstoffmarkt auswirken. Die natürlichen Ressourcen an Rohstoffen sind ja begrenzt. Die Rohstoffpreise werden bei höherer Nachfrage steigen und damit die gesamte Teuerungsrate beeinflussen. Wie sollen wir damit umgehen?
Wenn die allgemeine Nachfrage steigt, dann selbstverständlich auch nach den Rohstoffen. Die Auswirkungen lassen sich aber auch kaum prognostizieren. Es lässt sich nur bedingt abschätzen, welche Produkte und damit welche Rohstoffe nachgefragt werden. In der aktuellen Situation wird die Nachfrage nach virtuellen Produkten zunehmen und somit der Rohstoffwissen stärker nachgefragt werden. Dieser ist nicht in gleicher Weise endlich. Im Gegenteil. Das Wissen ist der Rohstoff für den Produktionsfaktor Information. Wissen ist individuell betrachtet zwar sehr begrenzt, auf die Menschheit betrachtet jedoch unendlich wachsend. Mit diesem Wissen wird man gemeinsam an neuen Lösungen arbeiten, um die existierenden Beschränkungen aufzuheben. Es geht doch darum, aus massenhaft verfügbaren und vergleichbar wertlosen Materialien durch intelligente Ideen wertvolle Produkte herzustellen. Darin sind Menschen doch schon lange meisterhaft und warum sollte sich das ändern? Die Preise für die Befriedigung der Nachfrage nach herkömmlichen Rohstoffen wird sich stark danach richten, wie sehr sie noch benötigt werden. Das Hauptaugenmerk wird sich wahrscheinlich auf die Frage der Energie richten, denn die begrenzten verfügbaren Energiequellen werden am ehesten ein Problem darstellen. Aber auch hier sind ja bereits viele intelligente Menschen mit der Entwicklung innovativer Lösungen beschäftigt und erzielen diesbezügliche Erfolge. Um den saudischen Ölminister Scheich Zaki Yamani zu zitieren, die Steinzeit ging nicht zu Ende, weil uns die Steine ausgingen und das Zeitalter des Öls wird auch nicht zu Ende gehen, weil uns das Öl ausgeht. Ich bin also auch in diesem Punkt zuversichtlich. Wenn das Erdöl vielleicht, wenn überhaupt, nur noch dazu gebraucht wird, Kunststoffe herzustellen, wird sich die gesamte Preisentwicklung völlig neu gestalten. Ich glaube, dass die Erde noch so einige heute unbekannte oder für wertlos erachtete Rohstoffe und verborgene handhabbare Energien enthält, mit denen wunderbare neue Produkte und Versorgungsinfrastrukturen geschaffen werden können. Wenn die finanziellen Mittel vorhanden sind, werden sich die Intelligenz und das Wissen der Menschen konstruktiv auf die Umsetzung von Visionen konzentrieren. Wir werden tolle Entwicklungen erleben.
In einer destruktiven Phase, in der der Markt schrumpft, kämpfen Unternehmer wie Don Quixote gegen die Windmühlen, wenn sie heute neue Ideen umsetzen wollen. Niemand will sie unterstützen. Nirgendwo gibt es finanzielle Mittel. Alle hemmen die Umsetzung. Wenn aber die Finanzen und Marktchancen darstellbar sind, ergibt sich auch aus kleineren Ideen oft ein interessantes Potenzial. Da kribbelt es richtig, eine neue Nachricht zu hören oder Messen zu besuchen. Einfach wunderbar, was man alles zu sehen bekommt. Dieses Klima brauchen wir, wenn wir Innovationen haben wollen. Und, Warren, viele schaffen auch die effiziente Umsetzung der Ideen. Mal ganz ehrlich, Automobile sind doch schon absolut antiquiert. Auch wenn sie viel bequemer geworden sind. Wer will noch gerne so unterwegs sein? Oder Flugzeuge und Eisenbahn. Richtig viel verändert hat sich da in den letzten Jahrzehnten doch auch nicht. Das Transportwesen kann einen neuen Innovationszyklus vertragen. Auch das Gesundheitswesen macht keine wirklich großen Sprünge. Wo sind die nächsten großen Innovationen?
Warren erfreute sich an Alans und Ruperts Stimmung und lächelte die Senioren in der Runde der grauhaarigen Männer an, obwohl sich Bill wahrscheinlich die Haare färbte, um jugendlicher zu wirken.
Das hört sich fantastisch an. Aber können wir wirklich davon ausgehen, dass die Informationsgüter und Innovationen die zusätzlichen Finanzmittel absorbieren werden? Das sind doch Prozesse, die sukzessive vor sich gehen. Ich habe aber das Gefühl, dass sich die Finanzmittel in kürzerer Zeit aufbauen werden. Müssen wir nicht doch mit einer steigenden Inflation rechnen?
Für mich ist eine elementare Frage, ob es eine stabile Preisentwicklung geben wird, wenn das Wachstum auf so einer Grundlage besser kalkulierbar wird. Es muss doch unter allen Umständen verhindert werden, dass Preistreibereien die Wachstumsimpulse auffressen. Vielleicht sollte man im Zweifel eine staatliche Preisbindung für alle bestehenden Produkte für legitim erklären. Für eine stärkere Preisanhebung, zum Beispiel wegen der Kompensation steigender Rohstoffpreise oder anderer Sondereinflüsse, könnten Sondergenehmigungen erteilt werden. Wenn die Preise, einmal angenommen, jährlich um maximal 2% steigen dürfen, dann haben wir auch das Problem der Inflation nicht mehr und lösen gleichzeitig ein ganz anderes Problem, nämlich das der Innovationsmotivation. Wenn nur neue Produkte auch einen neuen Preis am Markt finden, ist das Interesse einer Neuentwicklung umso größer und der sogenannte Innovationsgewinn auch seine Bezeichnung wert. Damit ist ein zusätzlicher Fortschrittsimpuls gegeben. Sogar Mitglieder einer saturierten Gesellschaft dürften damit einen erheblichen Anreiz zur Entwicklung der eigenen Ideen und der Übernahme unternehmerischen Risikos haben.
Die Erfahrungen haben bewiesen, dass Preisbindungen keinen Erfolg bringen. Der Ökonom Galbraith versuchte sich 1942 als Preiskommissar in den USA und beschäftigte über 60.000 Mitarbeiter für die Preiskontrolle. Diese Kontrollversuche erzeugten einen enormen Protest und Galbraith war schon 1943 gezwungen, sein Amt niederzulegen. Nach der Aufhebung einer Preisbindung steigen die Preise im Übrigen so stark an, dass das Instrument sich im Nachhinein als nutzlos erweist. Nur kurzfristig ließe sich damit ein Preisauftrieb reduzieren.
Preisbindung? Das führt doch zu nichts Gutem. Das auf den zweiten Blick wirklich Charmante an Winstons Idee ist doch, dass mit einer produktiven Wohlstandskomponente durch die Kursabsicherung für Aktien sogar andere Regelungssysteme in positiver Weise ersetzt werden könnten. Betrachten wir nur die Subventionen und die mögliche Entlastung der Sozialsysteme zum Beispiel. Wichtig ist nur die konsequente Umsetzung. Ich sehe keine Grenzen innovativer Ideen. Ich sehe heute eher die Hürden bei deren Entwicklung bis zur Marktreife. Es ist einfach zu schwierig, die Ideenentwicklung zu finanzieren. Die wirkliche Kraft dazu haben nur die Konzerne mit ihren Forschungsetats. Alle anderen brauchen zur Realisierung vor allem Zähigkeit und viel Fortune. Der New Economy Hype war ja ebenfalls vor allem ein großes weltweites Forschungslabor. Auch die Angst vor der Inflation halte ich bei weiteren Überlegungen für übertrieben. Die Bürger werden eine starke Erhöhung der Preise nicht akzeptieren. Die Preistransparenz über das Internet wird für einen schnellen Ausgleich sorgen. Die monopolartigen Wirtschaftsstrukturen bilden da natürlich eine Ausnahme. Gerade in diesem Bereich gibt es aber international ausreichende Regelungen, Behörden und andere Überwachungsinstanzen. Zu guter Letzt muss auch die Presse genannt werden, die einen erheblichen Teil zur Aufdeckung von Missständen beiträgt. Preistreiberei wird die Presse erst recht auf die Titelblätter der Zeitungen bringen. Das will das Volk doch lesen und sich darüber aufregen. Ich sehe also in dieser Richtung keine großen Gefahren. Die Entwicklung zur Einführung des Euro in Europa hat dies doch anschaulich gezeigt. Die erhöhten Preise in den Restaurants und in den Supermärkten wurden öffentlich kritisiert und sind zum größten Teil bald wieder auf ein faires Niveau gesunken.
Mit Preisbindungen wurden keine guten Erfahrungen gesammelt und deshalb ist es wahrscheinlich auch keine gute Idee. Aber mal ernsthaft, wie kann eine übermäßige Inflation verhindert werden?
Entscheidend ist das Vertrauen der Bürger in die Macht der Regierung und die Zukunft des Geldes. Eine Inflation lässt sich nötigenfalls frühzeitig durch Zinserhöhungen reduzieren. Beweise gibt es dafür mehr als genug. Die Idee mit der parallelen Steuererhöhung zur Rückführung von Staatsschulden finde ich ebenfalls sehr beeindruckend. Außerdem ist eine gewisse Inflation nicht zwangsweise negativ, eher das Gegenteil ist der Fall. Preisentwicklungen sind von vielen Einflussfaktoren abhängig. Die Fesseln einer Preisbindung wären der reine Wahnsinn und widersprechen allem, was wir sonst in der Volkswirtschaft betreiben. Keine derartig intensive staatliche Lenkung der Wirtschaft bitte, auch wenn es vielleicht nicht ganz ernst gemeint war. Allein die Diskussion dieses Punktes führt zu nichts Gutem. Es ist viel besser, über Zinsen die Geldmenge zu steuern und darüber die Preisbildung zu beeinflussen. Die möglichen Inflationsprobleme können damit besser reduziert werden als mit jedem anderen Instrument. Durch eine Aktienwertsicherung wird parallel vermieden, dass bei steigenden Zinsen gleich die Werte des Kleinanlegers an den Börsen in Flammen aufgehen, weil alle ihre Aktien verkaufen. Was in so einem Fall passiert, wissen wir ja. Der Kleinanleger verliert seinen Arbeitsplatz aufgrund der fehlenden Marktliquidität und am Ende versucht der Staat, den Markt zu beleben. Der Staat zahlt zusätzlich Sozialhilfe an einen früheren Leistungsträger der Gesellschaft, der sich wahrscheinlich mit größerer Begeisterung in produktive Prozesse integrieren würde. Ist keine Liquidität im Markt, kann nicht investiert werden. Wenn nicht investiert werden kann, findet kein Wachstum statt. Mit diesem Kreislauf haben nun weltweit die meisten Volkswirtschaften ihre eigenen ähnlichen Erfahrungen gesammelt. Eine etwas höhere Inflation kann eher in Kauf genommen werden als eine mangelnde Liquidität im Finanzmarkt. Finanzmärkte befürchten doch eher übermäßig starke Maßnahmen. Das muss mit oberster Priorität beachtet werden. Eine leichte Inflation, das wissen wir alle, beflügelt die Märkte eher. Aber diese Instrumente sind doch ohnehin alle bekannt und werden mit einer gewissen Sicherheit eingesetzt.
Ich habe so einige Erfahrungen mit der umfassenden positiven Entwicklung von Aktienkursen gesammelt und sehe schon jetzt die leuchtenden Augen der Gewerkschaftsfunktionäre. Die werden doch bei positiven Prognosen gleich saftig mehr Entlohnung verlangen und damit Preiserhöhungen provozieren, die alles wieder zerstören können. Ich frage mich, wie sich die Lohnpreisspirale bei so einem Modell wohl entwickeln wird und wie wir ohne negative Nachrichten den ruinösen Kampf dieser Gewerkschaften überleben können. Wenn die Löhne stärker steigen, werden auch die Preise stärker steigen. Es ist völlig gleichgültig, welche Produkte sonst noch mit der Liquidität erworben werden können. Ich bin froh, dass die Gewerkschaften unter Druck stehen und vor allem die bestehenden Arbeitsplätze sichern müssen. Da brauchen wir diese existenzbedrohenden Entwicklungen wenigstens nicht mehr zu besprechen.
Dass die Gewerkschaften den Versuch unternehmen werden, ist zu erwarten. Ob wir über eine Lohnpreisspirale oder eine Preislohnspirale diskutieren, möchte ich auch einfach mal außen vor lassen. Ich konzentriere mich in meiner Argumentation jetzt auf steigende Kostenverhältnisse. Zumindest mittel- bis langfristig werden die Gewerkschaften damit die Unterstützung bei den Mitgliedern verlieren, da die Zahl der betroffenen Aktionäre schnell zunehmen wird. Ich erwarte sogar, dass die Gewerkschaften bereits nach wenigen Jahren ihre heutige Funktion verlieren, wenn sie sich nicht richtig auf die Situation einstellen. Durch die zunehmende Zahl der Aktionäre, die einen wachsenden Teil ihres Lebensunterhalts aus Dividenden bestreiten, wird eine steigende Dividende zunehmend in den Fokus rücken. Es ist außerdem zu erwarten, dass die Relevanz von Aktienoptionen wieder stark zunehmen wird. Dem Bezug von Aktien als Teil der Entlohnung wird ein sehr hoher Stellenwert zukommen, wenn das Einkommen damit nachhaltig aufgebessert werden kann. Zusätzlich kann mit Aktienoptionen der wertsteigernde Faktor der Mitarbeit an die Belegschaft weitergegeben werden. Mitarbeiter können den Zugewinn der eigenen Mitarbeit direkt messen. Wenn Sie bei Vertragsunterzeichnung ein Aktienpaket zu dem aktuellen Wert versprochen bekommen, das Sie erst in der Zukunft mit dem dann gehandelten Marktwert erhalten. Das steigert zusätzlich die Arbeitsmotivation. Das wäre der Weg, auf den sich auch die Gewerkschaften einlassen sollten. Darauf sollten sich alle vorbereiten. Wir haben die Möglichkeiten dieser Entwicklung vor wenigen Jahren bereits schnuppern dürfen. Durch Winstons Idee wird sich das Zusammenspiel auf jeden Fall positiv verstärken. Vielleicht finden gerade auch die Gewerkschaften ihre neue zeitgemäße Rolle durch die produktive Wohlstandskomponente.
In der Vergangenheit gab es immer wieder unerwartete Schocks oder Einbrüche für die Kapitalmärkte. Kriege, Terror, plötzliche Krisen zwischen Ländern oder eine unvermittelte Rohstoffknappheit konnten Auslöser sein, die zu Unsicherheit und Kurseinbrüchen führten. Wird das durch eine Aktienwertsicherung anders werden? Werden die Kapitalmärkte gelassener darauf reagieren?
Ja, diese Schocks sind eine große Herausforderung und werden es sicher auch noch bleiben. Wenn sich fundamentale Änderungen ergeben, müssen sich die Anleger neu orientieren. Das ist von großer Bedeutung. Leider handelt es sich aber nur allzu oft um nervöse, dynamische Entwicklungen, die durch die standardisierten Erwartungen erzeugt werden. Weil irgendein selbsternannter Spezialist behauptet, dass eine bestimmte Entwicklung eine andere nach sich zieht, werden gerade die Kleinanleger nervös. Auch routinierte Händler, die keine eigene Idee mit einem Investment verfolgen, sondern lediglich auf einen Zug aufgesprungen sind, können diese nervösen Handlungen erzeugen. Manche von den Investmentmanagern oder Analysten denken auch über keine eigene Strategie nach, sondern vor allem über das Verhalten der Masse. Sie versuchen, dieses zu prognostizieren und immer einen Schritt voraus zu sein. Es wäre zu wünschen, dass sich die Anleger gelassener verhalten. Aber erwarten kann man das wahrscheinlich bis auf Weiteres nicht. Wir sollten noch mehr darauf achten, dass wir die Informationen zu den Veränderungen deutlich kommunizieren, wenn wir eine höhere Stabilität erreichen wollen.
Bitte erklärt mir mal, weshalb wir diese Idee nicht schon viel früher diskutiert haben. Ich frage mich, ob es nicht einen Haken an der Sache gibt. Warum sind wir nicht schon eher darauf gekommen?
Mir wurde die Idee schon einmal in einer etwas anderen Diskussionslinie vorgestellt. Junge Wirtschaftsstudenten diskutierten mit mir 1975 über den Vorschlag, weshalb der Staat nicht einfach die Unternehmen kauft, die sich als nicht marktfähig erweisen. Diese sollten dann vom Staat saniert und damit erhalten werden. Alles mit dem Ziel, die Volkswirtschaft vor Schaden zu bewahren und die Leistungsfähigkeit der bestehenden produktiven Investitionen zu erhalten. Ich erklärte den Studenten damals, dass der Kommunismus in anderen Ländern auf der Welt stattfindet und bei uns der Kapitalismus, oder was einige dafür halten, die maßgebliche Rolle spielt. Ich bin auch heute noch fest der Meinung, dass gerade der Staat nicht in der Lage ist, die Leistungsfähigkeit eines maroden Unternehmens wiederherzustellen und dass die Einschätzung der Menge über einen Wert nicht weit von der Wahrheit entfernt liegt. Deshalb sind Unternehmen gut, die gut bewertet sind. Und die Unternehmen schlecht, die schlecht bewertet sind. Einige versuchen ihr Geld damit zu verdienen, dass sie die Zukunft von Unternehmen voraussagen. Nur wenigen gelingt dieses. Zugegeben, die Aktienwertsicherung entspricht nur in kleinen Teilen der Idee. Aber sie hat etwas davon. Sie koppelt mit einem staatlichen Versprechen die Unternehmensbewertung von der Einschätzung der Menge ab.
Entschuldige, Warren, aber ich denke, du versuchst weiter, die Idee in bekannte Denkmuster einzubinden. Dieses wird aber nicht gelingen, denn der Staat greift hier nicht in das Marktgeschehen ein, sondern leistet lediglich eine positive und stabilisierende Unterstützung. Es hat nichts mit gelenkter Volkswirtschaft, einseitigen Subventionen oder anderen bekannten und teilweise auch angewandten staatlichen Instrumenten zu tun. Ich wäre da in einer abschließenden Beurteilung vorsichtig. Abwegig ist die Idee einer produktiven Wohlstandskomponente auf keinen Fall. Und sie hat auch nach der Diskussion für mich immer noch ein großes Potenzial.
Wir sehen doch weltweit, dass die Volkswirtschaften mit der größten individuellen wirtschaftlichen Freiheit und den wenigsten staatlichen Regelungen das höchste Wachstum vorweisen können. Diese Staaten sind widerstandsfähiger und entwickeln sich stabiler. Es ist doch der erklärte internationale Weg, dass Regulierungen aufgehoben werden sollen. Neue Regelungen werden doch fast überall kritisch kommentiert und regelmäßig in letzter Konsequenz dann doch nicht umgesetzt. Meine Meinung dazu bleibt, dass es so auch besser ist. Ist eine Unterstützung des Marktes nicht auch eine Form von Regulierung? Ich werde nichts anderes unterstützen als liberale Marktentwicklungen. Stattdessen müssen wir weiter an der Transparenz der wirtschaftlichen Absichten und Handlungen der börsennotierten Unternehmen arbeiten. Die Manager müssen die Unternehmen konzentriert führen und dürfen nicht generell abgesichert sein. Die Manager erhalten doch den größten Teil der Aktienoptionen, ein sicheres Geschäft. Und die Unternehmenslenker werden bereits für ihre Anwesenheit belohnt. Auf die Spitze getrieben bedeutet das doch nichts anderes als bedingungslose Narrenfreiheit für die sogenannten Top-Manager. Jeder Trottel kann auf dieser Grundlage Unternehmen lenken und wird auch noch für jede Art unsinniger Arbeit belohnt. Wir dürfen doch nicht die Grundlagen dafür schaffen, dass sich diese maßlosen Menschen auf Kosten der Allgemeinheit die Taschen vollstopfen können.
Schon früher wurde liberalen Ideen eine sozialistische Wirkung nachgesagt, Warren. Damit hatte besonders Adam Smith zu kämpfen. Das ist ein häufiges Missverständnis, das gerne benutzt wird, um Stimmung zu machen. Es führt in der Sache einer produktiven Wohlstandskomponente jedoch nicht weiter. Denn es geht hier um eine auf das Individuum orientierte Verteilung und nicht um einen staatlichen Eingriff.
Das wäre aber in der Tat problematisch und auch den Steuerzahlern nicht zu erklären. Im Zweifel kann man aber doch die Top-Manager von den Aktienprogrammen ausschließen.
Genau. Im Zweifel wäre das regelbar. Die Top-Manager erhalten auch sonst ein ausreichendes Salär. Unter uns, meine Herren, die Presse wird auch weiterhin für die Bekanntheit der Aktivitäten von Unternehmenslenkern sorgen. Das wird ja nicht plötzlich eingestellt. Im Gegenteil, das Interesse an diesen aufregenden Nachrichten wird auch weiterhin sehr groß sein. Der Leser verlangt diese Art der Informationen und das ist Grund genug. Was der Markt verlangt, wird produziert. Aber nur, weil es einige wenige Manager gibt, die ganz schlecht von ihren Aufsichtsgremien geführt werden und deshalb ungerechtfertigte Gehälter bekommen, sollte nicht gleich ein Gesetz oder ein Verbot formuliert werden. Das verdient die öffentliche Aufmerksamkeit über die Medien. Nicht mehr und auch nicht weniger. Der Freiheitsgrad in der Wirtschaft ist entscheidend für das Wirtschaftswachstum. Der Economic Freedom Report, der jährlich vom kanadischen Fraser Institute herausgegeben wird, stellt die Zusammenhänge anschaulich dar. Es ist ja kein Zufall, dass bestimmte Regionen ein größeres Wachstum haben als andere. Wenn die Manager frei agieren können, konzentrieren sie sich auf die gewinnbringenden Projekte. So einfach ist das.
Aber die Manager werden es mit so einer Aktienwertsicherung doch noch schwieriger haben, die Mitarbeiter zu Spitzenleistungen zu bewegen. Wenn es den Menschen insgesamt viel besser geht, dann schwindet der Einfluss der Reichen. Sie können mit ihrem Geld nicht mehr so viel bewegen wie bisher.
Das ist nur dann richtig, wenn wir der Annahme folgen, dass Menschen vor allem über Geld motiviert werden. Aber das ist doch keineswegs der Fall. Die Menschen wollen über Inhalte motiviert werden. Die meisten Menschen wollen sich sinnvollen Tätigkeiten widmen. Diese Entwicklung wird sich schon alleine durch die Informationsverfügbarkeit und weltweite Zunahme von Wissen weiter verstärken. Es geht doch immer weniger um finanzielle Macht und zunehmend um Inhalte, manchmal sogar um Visionen. Nach meiner Erfahrung sind gerade die Menschen mit gewissen finanziellen Grundlagen in der Lage, ihre Visionen zu formulieren und sinnvolle Inhalte für die Tätigkeit ihrer Mitarbeiter zu schaffen. Ich wäre deshalb nicht so sehr um die Möglichkeiten für die Reichen besorgt, sondern eher über die Konsummöglichkeiten der breiten Masse erfreut. Die börsennotierten gesicherten Unternehmensanteile selbst werden dann aber für einzelne Großinvestoren keinen besonders relevanten Machtfaktor am Markt darstellen.
Das wäre in der Tat einer der größten Demokratisierungsprozesse der Geschichte. Die Kleinanleger würden auf breiter Basis in der Kapitalebene bereits mitentscheiden. Das würde die Verantwortung für wirtschaftliche Teilentwicklungen auch breiter in der Bevölkerung verankern. Ein sehr lobenswerter Effekt.
Wenn die Unternehmen aber wachsende Möglichkeiten zur Deckung des entstehenden Finanzbedarfs haben, werden doch die Banken an Möglichkeiten zur gewinnbringenden Kreditvergabe verlieren. Der geringere Kreditbedarf von Unternehmen wird sich damit wiederum negativ auf die Gewinnentwicklung der Banken auswirken.
Die Entwicklung haben wir doch bereits gesehen. Die Lücke wird durch die Privatpersonen gedeckt. Diese werden mehr Kredite nachfragen und damit den Bedarf an Krediten insgesamt eher vergrößern. Außerdem werden die Banken die Geldströme an die Börsen organisieren. Damit wachsen wiederum die Gewinne der Banken, auch wenn das in einem anderen Sektor der Banken geschieht. Das ist lediglich ein struktureller Unterschied und die Banken werden sich dieser Entwicklung schnell anpassen. Zusätzlich wird der Handel mit Unternehmensanteilen wachsen. Banken werden, solange das Medium Geld existiert, kaum verlieren können.
Aber sichern wir nicht dennoch in indirekter Weise das Vermögen der Großinvestoren? Wenn die Kurse steigen, können die Großinvestoren irgendwann mit großen Aktienstückzahlen in den Markt verkaufen und damit den Kurs negativ beeinflussen. Dann fallen die Kurse und das könnte wiederum zu einer Verkaufswelle führen. Der Zyklus bliebe erhalten und würde wie heute zu Kursschwankungen führen. Die Großaktionäre verkaufen dabei an die Kleinaktionäre, die diese Aktien durch die Wertsicherung irgendwann an den Fiskus abgeben. Dieser verkauft sie dann wieder an die Großinvestoren oder in einen erholten Markt.
Diese Kursschwankungen werden sehr viel kürzere Zyklen haben und ich möchte die Prognose abgeben, dass sie auch nicht derartig ausschweifend verlaufen werden. Die Aktien werden einfach nicht so schnell in den Markt zurückgegeben. Das ist das zentrale, stabilisierende und sehr robuste Element der Marktentwicklung. Die Großinvestoren mögen auch hieran wieder verdienen, warum auch nicht? Das ist doch sehr positiv. Die Kleinanleger werden im Zweifel ebenfalls Gewinne verzeichnen können. Alle haben außerdem noch eines gemeinsam. Alle zahlen Steuern auf die Gewinne. Einem möglichen Mittelabfluss für Aktiensicherungsausgaben gehen also immer Steuereinnahmen voraus. Und ebenso interessant ist, dass auch immer Mittelzuflüsse beim Verkauf dieser Aktien möglich sind. Das ist ein hervorragender neuer Zyklus.
Das ist sicher richtig. Es sei denn, dass der Aktionär keine Steuer bezahlt. Dann ist der Zyklus unterbrochen und der Staat befindet sich nur noch auf der sichernden Seite.
Da es ja nur für inländische Anleger die Aktienwertsicherung geben soll, ist das doch ebenfalls unproblematisch. Außerdem können auf dem Weg der Quellenbesteuerung die Aktiengewinnsteuern gleich bei der Entstehung abgeführt werden. Im Zweifel fallen diese abgeführten Steuern dann in die Doppelbesteuerungsabkommen oder aber gehören zu den Einnahmen des erhebenden Landes. Das halte ich für unkompliziert und auch machbar.
Das ist sicher eine effiziente Vorgehensweise. Mir gefällt die Entwicklung der Diskussion. Auch die kritischen Diskussionspunkte zeigen mir, dass die Idee auf den richtigen Pfad gebracht wurde. Außerdem scheint sie tatsächlich besser in der Lage zu sein, eine stabile wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen, als ich es selbst erwartet hätte. Ich möchte die Diskussion noch etwas sacken lassen. Das ist sicher für alle ein guter Zeitpunkt dazu. Im Salon wartet ein Brunchbuffet auf uns. In dieser Bibliothek werden dann wieder Kaffee, Tee und das übliche Gebäck gereicht. Und danach möchte ich mit euch für ein paar Abschläge aufs neu gestaltete Green fahren. Ich bin mir sicher, dass ein klein wenig Golfen unseren Köpfen nach dem Essen gut bekommen wird. Die Bewegung wird uns für die zweite Runde bestens entspannen. Für die Fahrt zum Green stehen Buggys vor der Tür, die uns vor der Sonne schützen werden.
Ich begleite euch gerne aufs Green, aber den Golfschläger werde ich nicht anrühren. Ich schätze mich ja glücklich, dass trotz meines fortgeschrittenen Alters noch alles so gut beieinander ist. Ändern möchte ich daran aber nichts.
Dann werde ich mir mit dir gemeinsam die Füße vertreten. Ich möchte mir diese Anstrengung ebenfalls ersparen.
Ganz wie ihr wünscht. Das Areal ist nach besten Möglichkeiten gesichert. Aber ihr kennt ja die Fotografen. Angesichts der neuesten Technik kann man nie wissen, wie weit sie entfernt sind, um immer noch ein brauchbares Bild zu schießen.
In welcher relevanten Pressemeldung soll wohl ein Bild von mir erscheinen, wenn ich es nicht wünsche?
Alle begaben sich scherzend und lachend in den Salon. Die im altenglischen Stil gestaltete Bibliothek war mit einer Deckenhöhe von über 4 Metern und einer geschätzten Größe von mindestens 150 Quadratmetern bereits äußerst beeindruckend. Der Salon jedoch überragte die Bibliothek noch einmal in der Höhe und bot mindestens den doppelten Platz.
Landhaus,
kommentierte Warren zu Rupert gewandt.
Das ist ein Schloss.
Die großen schweren Türen zur Terrasse waren geöffnet und freundlicher Sonnenschein mit angenehmer Temperatur durchflutete den Raum. Nur wenn man genau hinsah, konnte man die Sicherheitsleute entdecken, die aufmerksam die gesamte Umgebung im Blick behielten. Das Sicherheitspersonal symbolisierte die Kehrseite des Erfolges. Der Neid einiger Menschen auf die Früchte des Erfolges barg nicht unerhebliche Gefahren. Dabei beruhte der Erfolg auf viel Arbeit, Glück und natürlich auch auf Bildung. Mit den richtigen Kompetenzen, Qualifikationen, Fähigkeiten und einem Funken Glück konnte jeder so erfolgreich werden. Gute Beziehungen halfen zwar generell, waren jedoch keine Erfolgsgarantie. Gute Gelegenheiten und Fleiß brauchte jeder für den Erfolg. Dennoch wurde man bedroht, sobald das eigene Vermögen eine kritische Größenordnung erreichte. Wenn aber das Unheil in Gestalt eines Attentats oder einer Entführung eintrat, änderte sich das Leben fundamental. Es war unmöglich, sein Glück wiederzufinden, wenn man einmal entführt worden war. Dieses Erlebnis ging so tief, dass es das ganze weitere Leben dominierte. Man konnte keine einzige ungezwungene glückliche Minute mehr genießen. Die erlebte Gewalt bestimmte das Leben in einer so umfassenden Weise, dass von Lebensqualität kaum mehr gesprochen werden konnte. Dies versuchten alle zu verhindern und schützten sich, so gut es ging. Ein erheblicher Teil des Vermögens wurde zur Sicherung des eigenen Lebens und der Familie aufgewendet. Unvorstellbar, wenn einem Familienmitglied etwas zustieß und es so Opfer des Erfolges einer Vorfahren wurde. Im Grunde eine inakzeptable Entwicklung des Lebens. Im Landhaus von Winston fühlten sich alle sicher und die fröhliche Laune der Natur sorgte für ein unbefangenes Klima. Diese unbeschwerte Umgebung machte sich auch beim Essen bemerkbar. An 4 großen Tischen wurden vorzügliche Speisen dargeboten und beinahe alle begnügten sich eher mit einer Probiergröße der einzelnen Gerichte, um ein breites Spektrum des Angebotes zu kosten. Alle suchten den Austausch, informierten sich über aktuelle Entwicklungen oder besprachen mögliche gemeinsame Projekte. Bill, Warren und Christine unterhielten sich besonders intensiv. Rupert hörte man unterdessen lachend im angeregten Gespräch mit Winston, Alan und Kofi.